So, da sind wir jetzt wieder, zum zweiten Mal. Und ich kann euch versprechen, jetzt wird abgenerdet.
Ich liebe diesen Plan. Ich bin begeistert, daran teilzuhaben. Lass es uns tun.
Mom, was für ein Wissenschaftler war Großvater?
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
Das habe ich im Wohnzimmer gefunden.
Augenblick mal. Das Ding ist echt? Diese Stadt liegt nicht in einem Erdbebengebiet. Und trotzdem bebt hier täglich der Boden.
Vielleicht ist das die Apokalypse.
Oh mein Gott!
Das ist keine Mine. Das ist ein Tor zu irgendwas.
Ja, da klopft mein Herz wie ein Trommelmann. Ghostbusters sind zurück mit den Overalls an. Und er ist auch dabei und das bedeutet Fun. Und wer könnte sich sein? Der One and Only, Mark Bachmann!
Juhu! Bodo-Frick! Bodo-Frick!
Herzlich willkommen, Mark, im Spätzünder-Universum.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist mir eine Ehre, dass ich Gastrecht nutzen in eurem wunderschönen Podcast. Bin ich eigentlich der erste ausserbernische Gast, den ihr habt in eurem Podcast?
Definitiv, ja. Man zählt meine Schwede dazu, die wohnt ja auch nicht in Bern, aber kantonal gesehen bist du der erste ausserkantonal Gast.
Um nicht zu sagen, um der erste Ausländer, oder?
Ja, das könnte man auch so sagen, aber wir sind ja sehr ausländerfreundlich bei uns im Spätsünder-Podcast. Und der Film-Podcast, also der Filmsünder, der ist ja immer noch so ein bisschen speziell konnotiert und als ich mich entschieden habe, dass ich das Format machen will, als grosser Filmfan, habe ich natürlich als erstes daran gedacht, dass ich unbedingt mal mit dir etwas machen will, weil wir kennen uns ja noch, wie lange ist das her? 8 Jahre, wo wir noch beide bei einem gewissen Radiosender zu Bio gearbeitet
haben. Genau.
Und dann haben wir ja das Mikrofon schon geschlagen. Haben wir ja schon beide gemerkt, dass wir eine gewisse Faszination für Filme haben. Insbesondere für den Film oder das Franchise, wo wir heute drüber reden, Ghostbusters.
Who you gonna call?
Mark Bachmann! Für so einen Fall gibt es einfach nur eine Nummer. Ich gebe jetzt seine Nummer nicht durch, aber auf jeden Fall habe ich sie gewählt. Und he answered the call. Und darum reden wir heute über Ghostbusters Afterlife und Ghostbusters im Allgemeinen natürlich, weil da hängt ja noch etwas damit zusammen. Verheißungsvolles Datum oder Jahr 1984, wo der erste Ghostbusters ist rausgekommen. Ich nehme jetzt an, ich habe ihn natürlich noch nicht gesehen im Kino, ich bin dann noch gar nicht auf der Welt gewesen. Du auch nicht, du bist auch noch zu jung gewesen, oder?
Ich bin zu klein gewesen, definitiv. Was hat er für eine Altersgrenze gehabt? Ist er, glaube ich, für damals noch recht horrorlastig gewesen. Also Horror in Anführungs- und Schlusszeichen, was man dort mal darunter verstanden hat. Ich nehme an, das war irgendwie ab 16 gewesen, mindestens. Denke ich jetzt einmal.
Ich wüsste es nicht mal, aber es ist auf jeden Fall kein Kinderfilm, eigentlich. Man kann aber als Kind schauen. Hast du ihn schon als Kind gesehen?
Nein, ich bin glaube definitiv schon Teenager gewesen. Weil ich glaube, als Kind hatte ich wahrscheinlich den Humor gar noch nicht verstanden, klar. Ich hatte natürlich die Figuren, die auftauchen dort, der Slimer und der Marshmallow Man und im zweiten Teil dann die Freiheitsstatue, hatte ich natürlich wahrscheinlich als Kind schon cool gefunden. Aber so die ganzen Gags, die ganzen subversiv versteckten Spass, ich sage nur Ghost Blowjob, die hatte ich natürlich nicht verstanden, dort mal als Kind.
Ja, bei mir war es eben ein bisschen anders. Ich habe ihn mal als Kind gesehen und den habe ich natürlich vor allem cool gefunden. Oder? Ghostbusters mit ihren Proton-Päckchen, die auf Geisterjacke gehen. Huren cool, oder? Für einen Buben im jungen Alter. Und erst später dann gemerkt, dass da eigentlich noch viel mehr mitschwingt. Das war ja eigentlich ein komödiantischer Meilenstein gewesen, dann zumal. Also, man lernt die Witze ja erst wirklich ein bisschen kennen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat.
Ja, man kommt irgendwie vielleicht mit, das ist jetzt, glaube lustig, aber bei vielen Sachen versteht man als Kind natürlich noch nicht, was jetzt da genau der Witz dahinter ist. Und vor allem noch der Peter Wankman, wo da der erwachsene Humor natürlich reinbringt, um jetzt zu sagen, spätpubertierender Humor, sind das verschiedene so Gags, wo man dann als Teenager erst so richtig prestieren kann. ist prestieren das richtige Wort für das? Ich weiß es nicht.
Man muss es ein bisschen mögen prestieren, weil ich kenne nicht so viele Leute, die mit dem Film gar nichts anfangen können. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn man den nicht irgendwie als Kind oder als Jugendlicher mal gesehen hat und einen Bezug hat, so wie wir jetzt. Ich meine, also bei mir ist es ja wirklich so, als ich ihn gesehen habe, bin ich auch etwa 10 gewesen, also nicht ganz gesehen, aber ich hatte ja schon Fragmente irgendwie Erinnerung gehabt, dass ich vor allem der Ausschnitt vom Schluss, wo sie näher dort auf dem Hochhaus sind, das ist mir schon dann als Kind bewusst gewesen. Irgendwie habe ich das mal so beiläufig schon mal gesehen, als ich auch noch kleiner war, aber dann erst bewusst natürlich später. Und natürlich durch das einen rechten Bezug. Würdest du sagen, wenn man jetzt heute den Film zuerst mal schauen würde, dass man noch einen Zugang findet zu dem Film? Das ist jetzt gleich schon fast 40 Jahre her.
Ist wahrscheinlich schwierig. Ich kann mir schwer in so jetzt heutige Teenager reinversetzen oder in heutige Anfang 20-jährige KinobesucherInnen. Darum vielleicht auch der neue Film, wo wir dann darüber reden tun, zum Versuchen, die an Bord zu holen. Ich denke, die alten zwei Filme, ja, wahrscheinlich schwierig, dass man da irgendjemand mit dem begeistern kann. Kann natürlich sein, wenn du aufgrund von deinen Eltern, die irgendwie Fans sind, drin hineinwachsen, dann kann es natürlich sein, dass du trotzdem für etwas eine Begeisterung entwickelst, oder? Jetzt, wenn deine Eltern,
Begeisterung?
Das erste Geisterwort, Will!
Oi, da gibt es auch noch ein paar, glaubst
du. Ja, genau. Nein, das ist wie wenn die Eltern eine bestimmte Musik hören und wahrscheinlich das Kind das mitbekommst, dann irgendwie, die Teenager hassest die Musik von den Eltern und später denkst du, das ist doch noch recht gute Musik gewesen, irgendwie. Aber das ist halt, da muss man ein gewisses Greisenalter haben, um das zuerst einmal erfahren, gell?
Ja, wo wir ja beide mittlerweile haben.
Genau. Nein, zum Fragen beantworten, die du gar nicht gestellt hast. Wenn ich den Film zuerst mal gesehen habe. Also es ist so gewesen, ich hatte in der Klasse einen Klassenkollegen gehabt, und der hat als Erster bei uns im Quartier einen Videorekorder gehabt.
Wow.
Sensationell, ein Videorekorder. Das war irgendwie anfangs 90er gewesen, nehme ich jetzt mal an. Und dort hat er ein paar kopierte Tapes gehabt. Unter anderem Zurück in die Zukunft ist auf einem Tape gesehen, dann die unendliche Geschichte, das letzte Einhorn, ja. Und natürlich der erste Ghostbusters-Film. Und so bin ich das erste Mal mit einem Film in Berührung gekommen, durch noch wackelige Bilder, oder? Es ist wahrscheinlich 100 Mal vorher schon kopiert worden. Tonspuren, man hat nicht ganz alles in HD-Qualität verstanden. Aber ich würde sagen, da ist der, Achtung, jetzt kommt ein schönes Fremdwort, der Nukleus gelegt worden für meine Begeisterung für Ghostbusters.
Ja, gewusst, jetzt, das hat noch einen Bildungsauftrag, oder? Da kommst du da mit Fremdwörtern. Da kann man wirklich noch etwas lernen, liebe Leute. Falls wirklich Leute zuhören, die jünger sind als wir, also U30er oder U20er vielleicht sogar, wenn ihr das hören könnt, ihr wirklich etwas lernen. Nee, aber das, was du vorhin hast angesprochen, ich habe das Gefühl, weisst, Leute, die wirklich Film interessiert sind, die könnten, glaube ich, auch heute noch Freude haben an dem Film, weil auch schon die ganze Geschichte, wie der Film überhaupt entstanden ist, ist eigentlich spannend. Ist aus dem Saturday Night Live Kuchen rausgekommen. Bill Murray, Dan Aykroyd, also eigentlich wäre ja ursprünglich gar nicht der Bill Murray geplant gewesen für die eine Rolle, also für die Hauptrolle, sondern der
John Belushi,
der ja mit dem Dan Aykroyd schon Blues Brothers gemacht hat.
Genau.
Und er leider Anfangs 80er an Kokainüberdosis gestorben ist. Und dann hat man den Bill Murray geholt. Und ja, irgendwie hat einfach alles gestummen. Viel Improvisation und so Situationskomik und echt so Zynismus und echt so mal, echt so ein Film, den sich niemand wirklich ernst genommen hat. Und einfach mal drauf los.
Ja, das hat also voll den Geist von den 80er Jahren.
Geist?
Oh! Es hat voll den Geist von den 80er Jahren. Geht mit, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Es ist genau die Stossrichtung gewesen, wie Comedies, amerikanische Comedies dort mal gesehen sind und funktioniert haben mit es ist ein Body-Humor, oder? Männer-Humor natürlich auch in erster Linie. Das muss man, glaube ich, selbstkritisch ein bisschen anschauen bei diesem Film. Obwohl nicht der großartige weibliche Hauptrolle dabei gewesen ist.
Sigourney Weaver, ja.
Genau.
Darf man nicht, verachten, natürlich.
Ohne sie hat der Film wahrscheinlich auch nicht so funktioniert, wenn er funktioniert hat. Sehr viel, sehr gut besetzte Nebenrollen. Also der eine, die Rothörige mit Bart, der ja eigentlich abonniert war auf die Rolle vom ich sage jetzt mal das böse Wort, Anloch, der hat das auch super gemacht, denn der Bürgermeister, völlig der abhisste Bürgermeister, jetzt kommen die wieder, was ist jetzt das mal? Auch sehr gut besetzt und wegen John Belushi habe ich mal neu mehr gelesen, ich weiss aber nicht, ob das wirklich stimmt, dass scheinbar sie gesagt haben, beim Film, der Slimer sei eigentlich der Geist von John Belushi.
Ich weiss genau,
nicht, ob das ja ein Märchen ist oder ob das tatsächlich so die Idee war dahinter.
Nein, das ist definitiv so. Also, so wie man gehört. Es gibt da eine coole Doku auf Netflix übrigens, The Movies That Made Us. Oder, dort wird in drei Viertelstunde wird dort recht schön aufgezeigt, wie das der Film entstanden ist. Und dort ist das eben auch das Thema. Und was dort noch witzig ist, dort sind sie zum Effekt mal hergegangen und haben gesagt, hey, tu den Geist, den Slimer so gestalten, als ob er eben der Geist wäre von John Belushi und das ist in so einer Nacht- und Nebel-Aktion und der hat das irgendwie probiert zu machen, hat es aber hinten und vorne nicht geschafft, hat gedacht, scheisse, hat das am nächsten Tag müssen präsentieren und hat gefunden, der sieht überhaupt nicht aus wie der John Belushi und am nächsten Tag auch gefunden, hey, du hast den Geist so eingefangen, genau so, wie wir uns das vorgestellt haben, ist eigentlich auch noch ein witziger Fun-Fact jetzt an dieser Stelle, ja.
Ja, er ist klein und er ist relativ rund, oder? Ich meine, das passt zu der Figur von John Belushi, also es ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ich liebe den als Schauspieler, der war nie so gut gewesen mit einer anderen Physiognomie, hat er nie so gut können bei den Blues Brothers sein und auch überraschen, oder, in seiner Beweglichkeit und wie er so wie ein wilder Derwisch über die Bühne tanzt ist. Aber das ist ein anderer Film.
Ja, aber man muss ja schon ein bisschen Kontext reinstellen, finde ich, also weil eben Blues Brothers, Ghostbusters, Zurück in die Zukunft hast du vorhin noch genannt, vielleicht auch sogar die Indiana Jones Filme, das sind für mich schon so Filme, wo so ein bisschen der 80er Geist sehr gut repräsentieren. Also wenn man so ein bisschen die 80er kennenlernen würde, würden diese Filme sicher überall auftauchen. Also
absolut, sind ja immer so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die in diesen Filmen mitmachen, also das sind alles grandiose Schauspieler, eben, wie du es gesagt hast, die sind alle durch die harte Saturday Night Live Schule durchgelaufen, und jede Woche musst du irgendwelche Sketches und Gags abliefern. Und da lernst du, glaube ich, schon recht, was Timing angeht, was Comedy angeht. Und dass dann die Filme wirklich eine enorme Dichte haben und guten Humor, das ist ja dann eigentlich nicht mehr weiter überraschend. Ich nehme jetzt ja mal an, dass auch die drei Buchautoren von den Filmen wahrscheinlich eben die ähnlichen gewesen wären oder gewesen sind, wo bis Saturday Night Live wahrscheinlich schon mit den Schauspielern zusammen geschafft haben. Oder teilweise haben sie ja, glaube ich, selber das Drehbuch geschrieben. Ich glaube, der Dan Aykroyd hat ja, glaube ich, das Drehbuch mitgeschrieben. Und das ist, glaube ich, auch in dieser Serie Dings gewesen, ein Teil. Er hatte zuerst eine mega abgespacede Idee gehabt, von irgendwie Weltraum und irgendwie so völlig
andere Dimensionen.
Ja.
Und er ist ja er hat ja einen familiären Hintergrund, ist er ja ein bisschen zu dem gebracht worden, weil seine Familie, glaube ich, recht krass so an Geister geglaubt hat. Und er ist ein bisschen aus dem Fahrwasser rausgekommen und hat eigentlich eine relativ ernste Geschichte, glaube ich, ursprünglich geplant gehabt. Und ist dann mit dem zum Studio und das Studio hat gefunden, nein, das können wir nicht machen, das ist viel zu abgespaced, käme viel zu teuer, das überhaupt zu realisieren. Und darum ist es dann alles in das New York von den 80er Jahren reingepackt worden.
Und so Entschuldigung, ja.
Sag nochmal, mach.
Und so passen ja die Figuren zueinander, oder? Ich meine, er ist ja im Film ein absoluter Geistgläubigen, oder? Und der Peter Wankman ist am Anfang ja ändern, so ein bisschen, ja, um nicht zu sagen, so ein bisschen ein Kritiker oder ein Skeptiker, oder? Und ihm geht es ja am Anfang einfach darum, er will einfach Geld machen, ihm ist eigentlich scheißegal, ob es wirklich Geister gibt. Und er will die Frauen irgendwie rumkriegen, oder? Die er dort kennengelernt, also sie gar nicht weiber. Das sind so seine Motive, und das ist immer lustig, vor allem im ersten Film und in die anderen zwei auch immer Hobbs nimmt, auch der Dr. Egon Spengler, der ja auch so mega begeistert ist, wie ein kleines Kind, ein richtiger Nerd, und wo dann so, ah, Jungs, das macht ihr also am Wochenende, wenn ihr Freizeit habt, ne? Dann macht ihr so Zeugs irgendwie, und es gibt ein paar schöne Szenen, wo er ihnen einen Spruch reindruckt, wo sie dann so mehr oder weniger verlegen dann da stehen und nicht recht wissen, was sie sagen sollen. Also er ist sicher der, der noch, also vom Charakter her, Figur her, noch am ehesten noch im echten Leben verankert ist. Die anderen beiden sind schon ein bisschen Nerds, was Geister angeht und Okkultismus und Übersinnliches.
Ja, man kann es relativ gut eigentlich zusammenfassen. Auch der Wenkman, der so ein bisschen der Zyniker ist, der, der denkt, ja, alles so gut passiert jetzt halt das mit diesen Geistern, glaubt am Anfang nicht wirklich dran. Der Ray, der wirklich völlig begeistert ist. Der Egon, der eher so ein bisschen der Trocknig-Nerd ist, also der halt alles so ein bisschen hernimmt und der wirklich staubtrocken irgendwie die ganze Sache entgegennimmt. Und dann kommt ja noch der Winston ins Spiel, der, der so quasi die Funktion auch vom Zuschauer übernimmt. Also ein Typ, der einen Job sucht. Da gibt es ja so eine coole Szene im ersten Film, wo er sich bewirbt als neuer Ghostbuster, weil sie halt einfach jemanden brauchen, der ihnen hilft, weil ihnen irgendwie die Aufträge über den Kopf auswachsen. Und er zählt doch die Sekretärin 100.000 Sachen auf, glaubst du, irgendwie
Geistwesen,
Atlantis und weiss ich was alles. Und er sagt euch am Schluss so ganz trocken, ja, wenn ich regelmässig Stutz bekomme, dann glaube ich alles, was du sagst. Es so. Ist echt eine coole Mischung aus verschiedenen Charakteren, die dann irgendwie den Film zusammen bestreiten.
Ja, und auch die Sekretärin hat noch ihre ganz spezielle Funktion und ihre ganz spezielle Rolle. Was ich schade finde, in der deutschen Übersetzung hat die so eine quietschige Stimme. Ich glaube, im englischen Original hat die andere, also, ganz normale Stimme. Ich muss zugeben, ich habe Ghostbusters nie im Original gesehen, immer nur, deutsche Synchro. Ja, halt, jugend-kindheitsbedingt, oder? Früher hast du das halt automatisch auf Deutsch geschaut. Und auch die Rolle vom, ich komme nicht auf seinen Namen, aber so der Bünzli-Buchhalter spielt, wo er dann so ein bisschen in den Dunstkreis kommt. Ich weiß aber nicht, ob er schon im ersten Teil oder erst im zweiten Teil dabei ist.
Der Steuerfritz, der genau. Rick Moranis.
Er hält ja irgendeine Party bei sich im Apartment, oder?
Und ist Louis Tully.
Ist der Nachbar von ihr, von der hotten Frau, oder? Und er,
genau, ja, ist völlig verliebt in sie. Genau. Er kommt ihr auch ein bisschen zu den Knien.
Und sehr schön auch der Party. Er hat ja so eine Party, so eine Dinnerparty bei sich. Und ladet sie ja ein und sie, und dann kommt sie irgendwie doch aus irgendeinem Grund. Und dann sagt er, ja, das sind alles meine Kollegen, meine Freunde, also eigentlich sind das alles meine Klienten. Ja. Er hat dort steuern, sie muss noch das und das. Und es sind so die kleinen nebensächlichen Sachen, die ich auch sehr schätze und sehr toll finde an diesen beiden Ghostbusters-Filmen. Also die kleinen Momente, was einfach so, ja, es hätte für die Handlung nicht wirklich einen Sinn, aber es ist einfach schön, um die Figuren vielleicht noch ein bisschen besser zu charakterisieren und mit einem Gag kennenzulernen, oder? Und das ist etwas, was ich extrem schätze an diesen Film.
Das ist ja das, glaube ich, was viel abschreckt, für den Film heute zu schauen. Ich vor kurzem mit der Arbeitskollegin geredet, die ist Anfang 20 und dann komme ich mit Ghostbusters, was das für einen wahnsinnigen Film ist. Dann geht sie googlen und dann sieht sie halt die drei Typen oder vier Typen, die irgendwie eben mit ihren technischen Geräten irgendwie Geister jagen. Dann denkt sie, was ist denn das für ein Schwachsinn? Also, ja, aber der Film ist eben nicht das eigentlich. Also, ich würde jetzt nicht sagen, Nebensache, sondern mehr so, es steckt viel mehr in diesem Film in. Es funktioniert auch so auf einer Meta-Ebene. Eigentlich ist es ja eine Geschichte, die heutzutage immer noch aktuell ist. Typen, die irgendwie aus der Uni geschmissen werden und dann selbstständig müssen werden und irgendwie so. Es ist so, ja, blöd gesagt, so eine, ja, man muss sich irgendwie durchschlagen im Leben und gründet jetzt die eigene Firma und jagt halt Geister, aber man darf dem, glaube ich, gar nicht zu viel Gewicht irgendwie beimessen, finde ich. Das ist ja wie für mich auch ein bisschen sekundär, eigentlich, die ganze Geisterjagd-Geschichte.
Ja, es ist natürlich geil, eben, gerade wenn du wahrscheinlich zuerst mal in Berührung kommst mit Ghostbusters, ist wahrscheinlich das, was dich ins Kino zieht oder was dich in den Film zieht, was dich fasziniert, die Geistergeschichte, aber irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie oft du den Film schaust, ich schaue eigentlich regelmäßig, vor allem den ersten Teil, obwohl ich das schon in- und auswendig wahrscheinlich könnte, wenn wir zwingen, könnte ich wahrscheinlich auch in- und auswendig mitreden. Aber es ist so für mich so zeitlos und irgendwie so gut. Und jedes Mal siehst du wieder ein Detail, das du vielleicht schon lange nicht gesehen hast oder gar noch nicht gekannt hast. Du hast mega gerne seitenweise so die Trivias durchlesen von diesen Filmen. Und eben sind so die kleinen Momente, wenn sie zum Beispiel im Lift stehen, wo sie zum Auftrag fahren, und dann tut, ja, sagt der eine Mann, da kommst du Alpi an, dann schaltet er hinter den Rucksack an, und dann so, und dann stehen die anderen zwei einfach ein bisschen zurück im Lift. Und das sind so die kleinen Sachen, die ich eigentlich fast am lustigsten finde, am ganzen Film.
Ja, das Geile ist ja, es ist dort, sie haben eigentlich so quasi ihren ersten grossen Auftrag, oder? Und haben das atomare Equipment, das sie irgendwie entwickelt haben, noch gar nie getestet. Aus dem Grund, nein, so, ja, ist noch echt aufgefallen, Jungs, wir haben das Zeug noch gar nie wirklich ausprobiert. Also, ja, jetzt ist zu spät, oder? Ja, also, komm, schaut mich und die anderen gehen zurück, so wissen nicht, was passiert. Und das, ja, aber es ist so die kleinen, situationskomischen Sachen, die der Film eigentlich irgendwie ausmacht. Und der zieht sich ja durch die ganzen knapp 2 Stunden, wo der Film irgendwie näher die Laufzeit hat. Also ist echt, ja, eben. Wenn man bis jetzt irgendwie den Anschluss nicht gefunden hat, wird es auch schwierig, aber ich würde den wirklich auch noch ans Herz legen, den wir noch nicht gesehen haben. Es ist einfach ein Zeitdokument und von mir aus gesehen, wenn ich eine Top-10-Liste machen von meinen Lieblingsfilmen, wäre der definitiv drin. Wie sieht es bei dir aus?
Absolut. Ich würde das sogar unter meine Top 5 tun. Andere Filme, die auch in Top 10 kommen, bei mir sind schon genannt worden in diesem Podcast. Und das geht alles ein bisschen in der gleichen Ecke. Ist halt alles wahrscheinlich, ja, alles ein bisschen im gleichen Jahrzehnt, komischerweise. Aber ich habe das Gefühl, man hat dort einfach irgendwie, da haben die Filme Qualität gehabt, die heute irgendwie schwierig sind, dass man die noch anbekommt. Irgendwie, aus welchem Grund auch immer. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, dass man nicht mehr so viel Zeit hat, um ein Drehbuch zu entwickeln vielleicht, keine Ahnung, dass man viele Sachen halt heute wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und es ist ja etwas Originales gewesen, die Ghostbusters. Es war ja nicht einfach irgendein Franchise gewesen, wo man sich draufgesetzt hat. Die ganze Entwicklung von der Kinowelt ist das halt heute wahrscheinlich nicht gerade die Blütezeit von originären Comedy-Filmen. Aus den USA zumindest.
Ja, da ist relativ viel Bullshit, was mittlerweile kommt. Natürlich, aber auch dann muss man eigentlich sagen, weil der Film ist ein Überraschungserfolg gewesen und ich kann im Fall ehrlich gesagt immer noch nicht sagen, warum. Weil, wenn mich jemand fragt, warum hat der Film denn so gut funktioniert, ich hätte im Fall keine Antwort. Er funktioniert einfach irgendwie, aber ich kann es nicht ausdeutschen. Das ist so, für mich so subjektiv auf eine Art. Das kannst du fast nicht objektiv sagen, ja, die haben das und das Element irgendwie eingebaut und das ist klar, das funktioniert, wie man halt einen guten Film macht. Aber es ist, vielleicht ist es so einfach das Herzblut, das drin war. Es ist irgendwie der richtige Film zum richtigen Zeitpunkt gewesen, keine Ahnung.
Ja, die richtigen Leute, die aufeinander getroffen sind und manchmal ergibt halt 1 und 1 nicht 2, sondern ergibt dann 10, wenn die richtigen Leute zusammenkommen. Und du kannst irgendwie 4 Dudes zusammen tun und sagen, spielen die Musik und dann tun es scheiße. Du kannst 4 Dudes zusammen tun und machen die Musik. Dann gibt es die Beatles zum Beispiel oder die Rolling Stones. Sind glaube mehr als 4 gewesen, weiss ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich einfach das. Aber eben, wie du es richtig sagst, also jetzt so als absoluter Fan ist es nur schwierig, jetzt aus seiner Haut rauszugehen, neben dran zu stehen und den Film nüchtern zu betrachten und zu erklären, was die Erfolgsfaktoren sind. Also ich könnte das nicht. Ich bewundere alle die Filmkritiker, die so Sachen können nüchtern analysieren und irgendwie da ihr Urteil abgeben. Und bei mir ist es meistens so, ich liebe Filme oder ich hasse und so das Zwischendurch so, ja, dafür aber auch wieder. Finde ich auch mal schwierig, irgendwie, so, weißt du, eine Leidenschaft dann abzustellen und sagen, ja, ich weiss, ein Film ist schlecht, aber das und das ist ja noch gut gewesen, irgendwie. Ich bin zum Glück kein Filmkritiker.
Ja, und darum sind wir ja die richtigen zwei an diesem Podcast.
Machen. Genau, keine Ahnung von der Filmkritik.
Nein, es ist wirklich eine verdammte Leidenschaft hinter dem Film und Begeisterung auch. Und ist eigentlich lustig, dass du vorhin angesprochen hast, es kommt dem nicht mehr viel in Sinn, für Neues zu machen. Eigentlich hat es ja dann noch schon angefangen, weil der Film ist erfolgreich gewesen und er hat ein Sequel, also eine Fortsetzung zur Folge, Ghostbusters 2, wo er 5 Jahre später ist gekommen, Ghostbusters 2 1989. Jetzt meine Frage, der wird ja recht, also jetzt geht's so von den Fans, ist ja das so ein bisschen ein Dorn im Auge. Also niemand hat den Film so richtig gern. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was du von der Fortsetzung haltest. Also klar, ja, da ist jetzt auch wieder eine Leidenschaft oder halt da die Vergangenheit als Kind, wenn man den mal sieht oder so noch wieder hinger. Aber wie ist jetzt der für dich, wenn du den wieder schaust oder wie du ihn dann geschaut hast?
Also für mich ist er wie Zurück in die Zukunft 2. Es ist irgendwie logisch, dass es den gegeben hat. Es ist eine logische Fortsetzung vom ersten Teil. Ich habe es gut gefunden, dass man im zweiten Teil sieht, wie sich die Situation weiterentwickelt hat, dass eben sie sind nicht Heroes gewesen für immer. Man hat sie am zweiten Teil eigentlich wieder vergessen gehabt und sie haben alle Probleme gehabt und so. Das habe ich gut gefunden, aber klar, er ist noch nicht so stark wie der erste Teil. Kann er ja aber auch nicht sein, weil es ist ja keine Überraschung mehr gewesen. Man hat ja bereits schon gewusst, was auf einen zukommt. Die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich gigantisch gewesen, vor dem zweiten Teil, oder? Und denkt, der erste, der ist so bombastisch gewesen, dann muss der zweite ja noch bombastischer werden. Und wenn du dann halt einen Film machst, wo im Wesentlichen das weiterführt, was du schon gesehen hast, oder teilweise auch Gags und Situationen wiederholt, dann ist das halt nicht so stark wie beim Original. Also, das würde ich auch so einschätzen. Aber, ja, und es ist auch, es spricht ja dafür, dass es so lang gegangen ist, bis der zweite, ich meine, schon lang, 5 Jahre für einen zweiten Teil, bei einem so einem grossen Erfolg. Also, heutzutage kommt der zweite Teil dann gerade ein Jahr später ins Kino. Mhm. Da wartet man nicht so lang. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass man vielleicht selber nicht ganz so glücklich gewesen ist. Und vielleicht nicht ganz alle Faktoren und alle Sterne so gut gestanden sind wie beim ersten Teil. Ich weiss es auch nicht, ich kenne da auch nicht allzu viel Trivia vom zweiten Teil. Ob der Bill Murray eben da quasi müssen prügeln dazu, dass er es mitgemacht hat.
Ja, das ist, glaube ich, eben ein recht grosser Faktor gewesen, dass der Film erst so spät ist gekommen, weil er hätte ihn nicht machen wollen. Und wir hätten ihn dann irgendwie dazu können überschnurren. Und sonst wäre der Film, glaube ich, schon früher rausgekommen. Aber er hat dort ja, er hat es ja nicht gleich gemacht. Und ja, ich glaube, das ist schon matchentscheidend gewesen, auch ein bisschen, dass es wirklich nach 5 Jahre gedauert hat.
Und vielleicht hat man ihnen auch zu viele Freiheiten gegeben. Ich glaube, man, wenn wir ja eins gelernt haben aus dieser tollen Netflix-Serie, wie Filme entstehen, ist es immer so, wenn du jemandem einer Person zu viel Macht gibst, dann kommt es meistens nicht so gut aus, wie wenn verschiedene Personen dran rumfielen. Also man sagt ja zwar auch, zu viel Köche verderben den Brei, das stimmt auch, aber eine gewisse Kontrollinstanz, wo man sagt, ja, aber Moment einmal. Und manchmal ist halt, wenn man weniger Geld hat, können wir manchmal bessere Sachen dabei aus, als wenn man zu viel, wenn Geld hast zum Versauen, dann ist plötzlich alles nur noch Tricktechnik und CGI und vielleicht verlässt du dich auch jetzt fest auf das. Und wenn du weniger Geld hast, musst du halt kreativer werden und musst kreative Umsetzungen haben, dann wird es vielleicht auch von dem schon ein bisschen origineller. Aber angesichts das, was dann später noch gekommen ist bei Ghostbusters, muss man jetzt, oder möchte ich auch den zweiten Teil ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, hey, Leute, also ich weiss, so aus der Optik von 1989 ist der zweite Teil wahrscheinlich eine Enttäuschung gewesen, aber aus der Optik von, ich nehme jetzt mal ein random Jahr aus der Optik von 2016.
Nein, wie kommst du jetzt auf das?
Ganz zufällig. Aus der Optik von 2016 ist dann der 89er Film doch nicht ganz so schlecht gewesen. Nein, ja, ich sehe das auch so, aber nicht so extrem. Also ich schaue den auch noch ab und zu, aber natürlich viel lieber der erste Teil, das stimmt schon. Wie ist es bei dir, Bodo?
Ja, ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen Softspot, sagt man auf Englisch, für den zweiten Teil gehabt. Also, ich habe nie verstanden, warum man auf dem so grusig rumgeritten ist. Und lustigerweise habe ich jetzt gestern auch noch den zweiten Teil nochmal geschaut, als Vorbereitung auf den Podcast. Und ich habe so gedacht, ja, eben der neue habe ich jetzt natürlich gesehen, vor einer Woche im Kino. Und jetzt so, dann dachte ich, ja, könnte ich noch irgendetwas machen? Der erste ist mir eh genug präsent. Und dann habe ich gefunden, jetzt schaue ich den zweiten noch eins. Und klar, der hat wirklich seine Schwächen, wie du es schon gesagt hast. Man hat viel Handlungsstränge nochmal wiederholt, die im ersten waren. Man hat aber gleichzeitig auch neue Sachen eingebaut, die ich auch sehr interessant fand. Eben so von wegen die gefallenen Helden, die irgendwie scheiß New York gerettet haben und irgendwie 5 Jahre später, ja, böh. Weißt, es widerspiegelt so ein bisschen die Gesellschaft, die wir heute so haben, oder? Wenn du irgendwie schnell so ein bisschen vor Bildfläche verschwungen bist, interessiert sich kein Soul mehr für dich und so. Und so Sachen habe ich irgendwie noch interessant gefunden. Und auch die Ideen, die sie irgendwie umgesetzt haben und so. Also, wie du sagst, ich finde es nicht gerechtfertigt, dass man auf diesem Film so rumhackt. Also, ich habe immer noch meine Freude an diesem Film. Es hat coole Szenen, auch das mit der Freiheitsstatue. Da komme ich heute noch Hühnerhaut drüber, wo sie in die Freiheitsstatue reingehen und sie quasi wie, rekrutieren, dass sie die ganz grosse Bedrohung irgendwie können bekämpfen können. Wenn das Feuer auf dieser Freiheitsstatue, oder, entfacht, da habe ich Hühnerhaut. Weißt du, so Momente. Und ich finde, ja, wenn man es eben vergleicht mit dem 2016er, random Jahr, der ist das also im Vergleich ein Meilenstein gewesen.
Absolut. Und ich habe auch die Idee nicht gefunden, Das ist, glaube ich, im zweiten Teil mit dem Schleim unter New York, oder? Mhm. Mit dem rosaroten
Schleim. Wo ja eigentlich durch all die Aggressivität, die irgendwie um ist in dieser Stadt, dass sich der Schleim bildet und aus dem raus, das habe ich auch krass gefunden. Das ist echt eine hure geile Idee.
Weil vor allem, weil New York in Amerika, glaube ich, als die Stadt gilt, wo die Leute am aggressivsten drauf sind und am unsympathisch, aber am unfreundlichsten. Will es ja keine Parallele ziehen zu Schweizer Städten, wo das ähnlich sein könnte,
Also, Bern und Basel mal ausgenommen, gell?
Nein, also, wir sind ja die, neben den Walliser sind wir, glaube ich, die gemögigsten in der Schweiz, so
ja, eben, ne?
Und ich hatte die Idee habe ich wirklich so stark gefunden. Und das, ja, das mit der Freiheitsstatue, einerseits, ja, ist cool, andererseits, ja, jetzt muss wieder ein grosses Viech durch New York stampfen. Beim ersten Mal ist es der Marshmallow Man gewesen, und jetzt hat man halt das Symbol von New York genommen, Freiheitsstatue. Ja. Aber immer noch, also ich finde es immer noch Millionen mal besser als jede Idee, die man 2016 gehabt hat.
Denken wir doch gleich ein. Genau. Das war ja eine rechte Kontroverse gewesen, schon im Vorfeld. Man hat ja jahrelang probiert, ein Sequel zu dem Ghostbusters 3 zu machen. Es ist ja drei Buchentwürfe hat es ja gegeben, von Dan Aykroyd und von Harold Ramis, dass sie irgendwie teilen müssen, Ghostbusters. Und wer sich gesperrt hat, ist wieder ernst Bill Murray gewesen. Und ich glaube, Ghostbusters 2 hat ihm, glaube wirklich so ein bisschen der Laden, ist ihm ein bisschen runtergegangen. Und hat ja, glaube ich, irgendwie nur zurückkommen, wenn er einen Geiststar spielen. Was ja auch wieder ein bisschen witzig ist, wenn man den Neuesten anschaut, aber zu dem dann später. Und dann hat man 2016 oder beziehungsweise ein bisschen vorher, ich glaube 2014, angekündigt, dass es ein Reboot gibt, in Anführungszeichen, also eine Neuauflage, die eigentlich mit der alten Geschichte nichts zu tun hat, mit Frauen. Und das mit Frauen ist ja dann eben genau so ein bisschen das Politikum geworden, weil der erste Trailer ist rausgekommen, das ist, glaube der Trailer auf YouTube, der am meisten Dislikes bekommen hat.
Ja,
okay. Und dann haben alle gefunden, ja, das liegt jetzt halt echt dran, weil es Frauen sind. Was auch bei vielen Showies da draussen vielleicht auch der Grund war, ich weiss es nicht. Aber für mich ist das nicht das Problem von diesem Film. Weil ich habe die Idee eigentlich noch cool gefunden, haben wir probiert etwas Frisches. Aber das Problem war einfach, das einzige Neue, was sie wirklich daraus haben probiert zu machen, ist, ja, wir tauschen jetzt halt einfach die ganze Belegschaft halt durch Frauen aus und von mir aus gesehen ist das halt einfach zu wenig. Da muss dann einfach mehr dahinter stecken und die ganze Story, was sie irgendwie nicht gemacht haben, was soll das? Also, es hat einfach nicht funktioniert von mir aus gesehen und das liegt nicht an den Schauspielerinnen, weil die sind zu einem grossen Teil sensationelle Improvisationskomikerinnen, die ja auch mehrheitlich aus Saturday Night Live kommen.
Einmal bei einer weiss ich es, ja, die quasi der weibliche Egon Spengler gespielt hat, die ist bei Saturday Night Live dabei. Ja. Jetzt muss ich einfach sagen, ich habe persönlich so eine gewisse Aversion gegen Melissa McCarthy. Ich weiß, es ist mega, ist mega unfair vielleicht, aber ich finde einfach, egal welchen Film du nimmst, jeder Film, wo sie dabei ist, wird automatisch nicht jetzt abgrundtief schlecht, aber er wird nicht so gut, wenn er sein könnte. Und ich finde einfach ihre Art von Humor und auch, dass man den Pipi-Kaka-Humor müssen reinnehmen, wo jeden von ihren Filmen vorkommt. Also, das kriege ich einfach, dem 2016 Film an. Und auch, als Hollywood offenbar keine andere Idee mehr hat als, hey, wir nehmen jetzt einfach alle Filme, die es mal gegeben hat, und machen aus Männern Frauen. Wow, wie genial! Da sind 20 Millionen, machen den Film draus. Also, dann haben wir bald den weiblichen James Bond, den weiblichen Indiana Jones, weiblichen Marty McFly. Jo.
Ich finde wenn das das Einzige ist, was sie an Kreativität einbauen. Genau. Also, du hast das Gefühl, hey, das ist jetzt super kreativ und revolutionär. Nein, sorry, es gehört einfach mehr dazu als nur das. Und es hat mit einer guten Story jetzt können funktionieren und mit der richtigen Darstellerin. Eben, du hast jetzt Melissa McCarthy angesprochen, wo ich auch nicht grosser Fan bin. Und was ich auch einen grossen Minuspunkt finde an diesem Film, ist echt Leslie Jones. Wo für mich einfach den Humor irgendwie pflegt oder eigentlich wollte ich dem gar nicht Humor sagen. Einfach laut und möglichst jeden Witz, wo du schon auf 10 Meter siehst, kommen, dann noch 7 Mal wiederholt, damit sie den hinterletzten Double checken, das war jetzt ein Witz gewesen. Und das ist echt für mich, weißt du, die Subtilität und das Feine und Gemütliche, das irgendwie der erste noch hatte, Ghostbusters-Film. Und dort einfach, die einfach kein Gespür gehabt, für was eigentlich die ganze Essenz von dieser Story ausmacht. Also von dem, oder von dem Franchise, wo sie ja näher ist worden. Das hat mich gestört. Also, das hätte von mir aus, weiss auch nicht können sein, wenn es gestummen hätte, wäre das perfekt gewesen, aber es ist einfach, ein Rotz gewesen.
Ja, und hergerotzt. Es hätte durchaus Schauspielerinnen gegeben, die ich gefunden habe, was hätte können funktionieren. Auch amerikanische Comedy-Schauspielerinnen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber Tina Fey zum Beispiel, wenn sie mitgemacht hat, wäre das schon allein wegen Tina Fey, wenn sie vielleicht sogar im Drehbuch beteiligt gewesen wäre, das wäre automatisch besser geworden. Da gibt es noch andere, jetzt fallen mir die Namen nicht ein.
Ja, es gibt genug. Also,
es gibt so viele Schauspielerinnen, wo man hat können, einen weiblichen Ghostbusters machen. Mhm. Also man ausgerechnet hat müssen Melissa McCarthy nehmen und bei der Leslie Jones, die hat mich jetzt nicht so gestört. Ich habe gefunden, es sind alle drei sind überdreht gewesen. Und
es ist es sind alles Wankmans
gewesen. Genau, es ist kein Egon Spengler dabei gewesen und kein Ray. Es sind alles, wie du richtig sagst, es sind alles Wankmans gewesen und das ist eben, das passt irgendwie nicht zusammen. Und mit uns, sie haben jetzt auch nicht unbedingt die beste Chemie gehabt, die Schauspielerinnen untereinander.
Das ist vielleicht sogar der Punkt, der auch fast ein Match entscheidend war. Irgendwie jede hat so wollen, sich im Mittelpunkt drängen, anstatt dass sie sich so gut ergänzt hätten, wie jetzt die Jungs im ersten Film. Mhm.
Was ich hingegen, eine von den netten Sachen, die ich gefunden habe, die Idee zumindest habe ich gut gefunden, mit der Umsetzung kann man wieder diskutieren, ist, dass sie einen männlichen Sekretär haben und der ist dumm wie Bohnenstrom. Das ist einer von den Hemsworth-Brüdern. Das habe ich jetzt gefunden, ist von der Besetzung her und von der Idee her, das habe ich jetzt gut gefunden. Die Rolle, die er dann gespielt hat, nachher und so, ja, okay. Aber da hat es schon ein paar nette Situationen gegeben, wo er sagt, ich habe jetzt eine Brille, aber sie hat kein Glas drin, zum Beispiel. Aber ja, das ist halt allein... Riss ist halt der Film auch nicht aus der Misere mit dem. Was mich mit interessieren, weißt du, ob der wenigstens dann erfolgreich war an der Kinokasse?
Das könnte ich gar nicht sagen. Ich glaube, nicht so wahnsinnig, so filmerisch. Also, der ist ja auch recht verrissen worden. Das wieder eingespielt hat, was sie ausgegeben haben, das könnte ich dir im Fall nicht mal sagen. Aber es wäre ja, glaube ich, auch geplant gewesen, eine Fortsetzung zu machen, so wie er aufhört. Daher irgendwie, oder deutet, dass sie irgendwie dort noch etwas machen, aber eben, hätten sie auch gemacht, wenn es erfolgreich wäre. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, es ist auch zu wenig gewesen. Auch erfolgreicher, als wir jetzt im Nachhinein denken, aber auch einfach nicht genug. Und es ist noch lustig, sagst du, redest du gerade von Chris Hemsworth, weil er ist für mich so das Sinnbild, dass er dem Film schief läuft oder schief gelaufen ist. Ich meine, es gibt einen lauten Knall und er hebt sich die Augen zu. Das ist so ein bisschen der Humor von diesem Film. Also, weißt du, klar, wenn ihr es lustig findet, okay, finde ich super. Ich finde, jeder soll an dem Freude haben, wo er Freude hat. Und ich bin auch nicht der, der sehr gerne über Filme flucht, aber das lenkt mir einfach halt nicht, so Zeug. Das ist mir einfach so, er ist so dumm, er checkt nicht mal, dass man die Ohren zuhaben, wenn es irgendwo laut klepft. Also ja, da braucht es halt einfach schon ein bisschen mehr für einen guten, witzigen Film.
Und das Krasse ist ja auch, ich könnte nicht eine Szene nennen, wo irgendwie, weißt du, wo der etwas zitieren kannst, einen Wortwechsel zitieren kannst, lustig. Ich meine, beim ersten Teil dürfen wir, glaube ich, kurz verraten, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir kurz nominanter Gessemesslet und haben uns nur so Sätze aus dem ersten Film hin und her geworfen, Ruhe, ich rieche was und also die ganzen Gags und ich wüsste nicht ein so Comedy-Line aus dem 2016-Film. Und ich habe den Film, glaube ich, einmal geschaut, den nie mehr. Und ich kann mich auch nur noch an den Hemsworth erinnern. Das ist das Einzige, was ich mich daran erinnern kann. Und dass am Anfang irgendwie immer so ein Spukschloss etwas ist. Also der Anfang weiss ich noch, wahrscheinlich war die Aufmerksamkeit noch am grössten gewesen. Da haben auch die beiden, da sind auch die Schauspielerinnen noch im Einsatz gewesen. Und das ist viel mehr weiss ich, von der Handlung vom Film weiss ich gar nicht mehr. Das ist für mich irgendwie, im Hirn wegsortiert, der Film irgendwie. Und das ist, spricht ja eigentlich auch schon Bands, dass man sich nicht einmal mehr kann erinnern, was ist da eigentlich genau gewesen in dem Film.
Ja. Nein, eben, das ist ein Film zum Vergessen. Am besten schaut man ihn gar nicht. Wenn ihr einen guten Film schauen wollt, so für quasi gleiche Besetzung, Paul Feig, Regisseur, Kirsten Wiig und Melissa McCarthy.
Den Namen habe ich gesucht. Kirsten Wiig, den Namen habe ich gesucht. Genau, ja.
Die haben, also Bridesmaids, finde ich zum Beispiel, das ist jetzt eine Komödie mit denen, wo eben der Regisseur auch der gleiche war wie bei dem Ghostbusters 2016, den ich empfehlen kann. Also, wo auch vom Humor her irgendwie für mich funktioniert. Das ist schon ein bisschen derb, aber auf jeden Fall 1000-mal besser als der 2016er Ghostbusters.
Also, ich wüsste Haufen andere Serien mit Frauen, die 10-mal besser sind. Mm. Parks and Recreations zum Beispiel.
Ja,
kann ich empfehlen. 1000-mal besser. 30 Rock mit Tina Fey. Mm. Also, ich würde, also, bevor ich irgendeinen Film mit der Melissa McCarthy empfehle, es gibt sehr viele coole Comedy-Geschichten, wo sich um Frauen drehen. Mhm. Das, eben, das bitte nicht falsch verstehen, unsere, oder ja, ich glaube, ich kann für uns beide reden. Die Kritik nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass es Frauen sind. Das ist nicht der Kritikpunkt überhaupt.
Nein, definitiv nicht. Also ich hoffe jetzt auch, dass niemand auf die Idee kommt, dass das der Ursprung ist. Weil ja, dann, wo der Trailer rauskommt, die Diskussion, ich habe das nicht verstanden, weil das ist überhaupt nicht das gewesen, was mir dann in den Sinn ist. So, hä, was tut ihr jetzt so blöd? Also ich habe den Trailer schon mal per se einfach scheisse gefunden, einfach so, wie er daher ist. Ich habe gefunden, hey, aber man kann dem Film ja mal eine Chance geben. Leider ist es halt so rausgekommen, wie der Trailer versprochen hat, aber das hat überhaupt nicht mit der Besetzung zu tun. Also mit der Besetzung schon, aber nicht mit dem Geschlecht von der Besetzung, gar nicht.
Ja, und dann muss man auch, ich bin ja ein eingefleischter Fan, aber du musst ja als Fan ja nicht so tun, als würde durch einen neuen Ghostbusters-Film der alte irgendwie gelöscht. Oder? Der ist nicht mehr existent, der alte Film. Es gibt jetzt einen neuen. Es ist ja nicht so. Du kannst ja nach wie vor den alten Film schauen und den super finden. Ich sehe da einmal das Problem nicht, auch bei anderen Franchises, die irgendwie erneuert werden. Ja, wenn ihr die neuen Filme scheiße findet, schaut doch einfach die alten. Mhm. Es wird euch ja nicht weggenommen. Und das verstand ich einmal nicht. Klar hat man Figuren, die man liebt, und dann macht es einem weh, wenn man sieht, wie sich die Figuren vielleicht in einem schlechten Film in eine schlechte Richtung entwickeln. Ich bin auch nicht glücklich über jede Simpsons-Episode von der Neuzeit. Da gibt es auch Sachen, die ich schrecklich finde, aber da schaue ich halt einfach die alten Folgen und habe Freude an denen.
Ja, und ich freue mich für jeden Menschen, der eben das Zeug kann feiern. Also eben genau. Ghostbusters 2016, wenn der jemand geil findet, hey, super! Neu Bond. Super, wenn ihr den geil findet. Ich gehöre einfach nicht dazu. Ich habe es jetzt noch schnell mit Seibau, aber. Nein, das beste Beispiel ist ja, dass es nicht um das geht, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, ist ja jetzt der neue Ghostbusters. Weil, für da den Schlenk zu machen, meine die Hauptfigur ist ein 12-jähriges Mädchen. Und da hat man ja auch schon im Vorfeld können, weiss doch nicht wie, schon, was soll jetzt das? Ein 12-jähriges Mädchen, so ein Scheissdreck. Mhm. Aber nein, dort ist es dann irgendwie in eine andere Richtung gegangen, weil halt der Film auch, oder schon das, was man irgendwie mitbekommen hat, in den Trailer und so, auf etwas hergedeutet hat, wo auch ein bisschen in eine, von mir aus, aus meiner Warte aus, ein bisschen spannendere Richtung gegangen ist, als das, was sie 2016 probiert haben.
Was ja beim 2016-Film auch ein bisschen krank ist, ist ja, aus meiner Sicht, ist ja, dass man den Originalfilm völlig negiert hat. Die hat's ja, also die Originalhandlung, das hat es ja nicht gegeben, das hat nicht stattgefunden. Und teilweise haben ja die Schauspieler mitgemacht im 2016er-Film. Also Dan Aykroyd war ja irgendein Taxifahrer gewesen. Bill Murray hat auch eine ganz komische Rolle gespielt. Mhm. Warum er jetzt dort mitgemacht hat, aber sich beim dritten Teil verweigert hat, leuchtet mir nicht ganz ein, aber er ist, glaube ich, sowieso nicht einer der einfachsten Menschen auf dieser Welt.
Ja, da empfehle ich, es gibt, glaube ich, ein Doku über ihn, die habe ich mal auf YouTube gesehen, ich weiß nicht, ob die von Arte ist produziert worden, aber sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Typ.
Ja.
Weil, es klingt so, als ob der ein riesen Arschloch wäre, aber das ist er eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ein ganz geiler Mensch. Er weiss einfach irgendwie genau, was er will und was er nicht machen will. Und zum Teil ist er ja irgendwie privat plötzlich auf irgendwelchen Partys auftaucht und er gar nicht eingeladen war, weisst, von irgendwelchen Leuten. Und dann steht plötzlich der Bill Murray dort. Und einfach irgendwie, weißt, das ist einfach so ein schräger Vogel.
Absolut.
Ja. Aber eben, das hat mich auch ein bisschen erstaunt, dass er beim 2016er dort so eine komische Auftritt gemacht hat, aber eben nie Ghostbusters 3 wollen machen.
Aber dann steht handherum, steht wieder eine Büste vom Egon Spengler irgendwie in der Gegend rum, in der Akademie, wo sie angestellt sind am Anfang.
Stimmt.
Es passt einfach irgendwie alles nicht wirklich zusammen. Aber machen wir den Hocker dahinter. Du wolltest ja über den 2021 Film reden.
Ja, langsam, aber sicher, wir jetzt schon fast 3/4 Stunde geredet. Jetzt könnte man, glaube ich, langsam mal zu dem Punkt kommen, finde ich. Also, ich habe es ja vorhin angesprochen, oder? Ghostbusters 2016 Trailer, die ganze Welt ist auf die Hinterbeine gestanden. Ghostbusters Afterlife. Bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wie dort die Reaktionen waren. Darum frage ich jetzt einfach dich, wie ist das gewesen, wo du den Trailer siehst? Also, mich hat er persönlich recht überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass jetzt noch wie so gleich etwas kommt. Das ist für mich so ein bisschen aus dem Nichts gekommen.
Ja, für mich auch. Plötzlich so, schau jetzt. Zuerst gedacht, das ist so ein Fan-Trailer. Wo ich es gesehen habe auf YouTube. Es gibt noch viele so Fans, die auf YouTube so Fan-Trailers machen von Fortsetzungen, die es nie gibt. Irgendwie Zurück in die Zukunft 4, wo man irgendwie so Szenen zusammenschneidet oder Outtakes. Und hat zuerst gedacht, das ist so etwas. Und dann geschaut und recht überrascht gewesen, aber irgendwie auch gerade sofort auf irgendeine komische Art und Weise sofort gehypt gewesen, irgendwie. Und zu kaum können abwarten, bis ich den Film endlich schauen kann. Erwartungshaltung ist gigantisch gesehen bei mir, auf diesen Film. Gleichzeitig kann ich aber
auch, schon.
Ja. Gleichzeitig kann ich aber auch beim Trailer denken, der Schauspieler ist eigentlich von Stranger Things,
Finn Wolfhard.
Genau, nicht gegen Stranger Things. Ich finde das eine der besten Netflix-Serien, die es gibt, aber, vermischt man da irgendwie zwei Sachen miteinander. Einerseits eben gehypt, eine riesen Erwartungshaltung, andererseits so ein nervöses Kützeln. Auch ein bisschen Angst, kommt das gut. Hoffentlich packen sie es, hoffentlich kriegen sie es an, dass es gut kommt mit dem Film.
Mir ist es so ein bisschen so gegangen, also ich bin vorsichtig optimistisch gsi irgendwie. Aber ich habe so überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich jetzt von dem soll erwarten, weil ich ja schon echt, was der Trailer so gezeigt hat, eben, es spielt irgendwie eine Kleinstadt, irgendwie jetzt mit der Familie von einem von den Ghostbusters zu tun, wo irgendwie da ins Spiel kommt, und ja, es ist echt so eine völlig andere Richtung gegangen als der ursprüngliche, und eben die Stranger Things Vibes, die sind natürlich auch immer ein bisschen mitgeschwungen. Und ja, darum, eben, mir ist auch ein bisschen, ich bin vielleicht nicht ganz so gehypt gewesen wie du, aber ich bin, sagen wir mal, in vorsichtig optimistischer Erwartung gewesen. Und jetzt ist er da, also eben, jetzt haben wir ja noch 2 Jahre müssen warten, seit dem ersten Trailer, bis er überhaupt ist rausgekommen. Hast du dich jetzt irgendwie noch bewusst auf den Film nochmal vorbereitet? Hast du irgendwie nochmal den ersten geschaut oder so? Bist du einfach in den Film reingehockt und hast dich mal auf dich wirken?
Nein, ich habe das Gefühl gehabt, also wenn da Anspielungen kommen, ich verstand die schon. Ich muss jetzt nicht den Film nochmal schauen, um zu verstehen, um welche Anspielungen. Wenn ein Protonenpack auftaucht im Film, dann kann ich es, glaube ich, schon deuten, wenn da der Demagogon, oder wie das Viech heisst, plötzlich rumkommt, kann ich das auch deuten.
Ja, wäre jetzt so Stranger Things. Jetzt hast du gerade etwas für mich.
Ah, shit, ja, genau. Siehst du, wie sich die beiden Welten im Kopf schon vermanscht haben. Nein, da die Viecher da, die Monsterhunde, aus dem ersten Teil.
Das ist aus dem ersten, ja.
Teil, ja.
Da verraten wir, glaube ich, nicht zu viel, weil die hat man im Trailer auch schon gesehen.
Im Trailer hat man die Viecher auch schon gesehen, ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen, aber nein, ich habe den Film vorher nicht mehr angeschaut.
Ah, also, eben, ja. Muss man auch nicht. Ich meine, wir haben ja vorhin gesagt, wie manchmal, dass wir den Film schon gesehen und wir können im Schlaf mitreden oder spontan halt einfach so schnell ein paar SMS austauschen, bevor wir überhaupt zusammen reden, richtig. Also, das soll ja eigentlich schon für sich stehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, können wir jetzt über den Film reden, weil ich bin ehrlich gesagt, ich weiss immer noch nicht genau, wie das ich dem Film gegenüberstehe. Ich habe keine klare Haltung und ich hoffe jetzt, dass das aus der Diskussion heraus vielleicht für mich selber sich ein bisschen rauskristallisiert. Ich habe nicht so genau gewusst am Schluss, was ich jetzt von dem Film so halte, auf eine Art. Also, ich weiss, dass ich nicht hässig war, im Gegensatz zu anderen Franchises, wo ich das Jahr heiß erwartete Film schauen durfte. Nein, aber, ja, vielleicht so ein bisschen, er fährt an, Und dann hockt man dort drin und man, irgendwie ist es ja so, er ist ja auch ein bisschen speziell, denkt es mir, weil er ist ja nicht so mit dem Dampfhammer echt so bam rein, sondern er ist echt am Anfang noch relativ ruhig. Also er lässt die Figuren Zeit, sich zu entwickeln, dass man irgendwie so ein bisschen weiss, wer, wie, wo, was und so. Was ich sehr schön angefangen auf eine Art. Weißt, es ist nicht so das typische Fortsetzung schneller, höher, brutaler oder weiss ich was, sondern es ist recht geschmeidig, fast ein bisschen.
Ja, er hat wirklich sehr gemächlich angefangen und hat dann Fahrt aufgenommen und ja, über den Schluss reden wir jetzt noch nicht spoilertechnisch, aber so viel vorweg. Ich finde, die Zeit, die man sich am Anfang genommen hat, habe ich das Gefühl gehabt, hat er am Schluss wieder müssen einholen müssen, indem er einfach schon alles abgefertigt hat. So, tak, 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 das, das, das und das. So, und tschüss und Abspann, danke. Und da frage ich mich, hätte man das nicht irgendwie besser unterteilen können, ohne dass der Film jetzt gerade 3 Stunden lang geht. Dass man vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Tempo reingebracht hat und dann vielleicht am Schluss auch ein bisschen ausführlicher aufgebaut hat, ein bisschen besser strukturiert, besser aufgebaut. Weil es ist dann plötzlich alles Hepf-Klepf gegangen, plötzlich am Schluss. Habe ich jetzt gefunden, zumindest.
Ja, das stimmt. Ja, über den Schluss würde ich da auch noch gerne ein bisschen reden, aber dann machen wir den einen separaten Spoiler-Teil für die, die den Film noch schauen wollen und noch nicht gesehen haben. Aber so, vielleicht der Gesamteindruck, also weißt, vielleicht sollte man vielleicht noch schnell erwähnen, der Film ist ja, das ist ja eine Herzensangelegenheit. Das ist tatsächlich echt so ein Familienfilm. Also, weil er ja vom Sohn vom Regisseur von den ersten beiden Ghostbusters-Filmen ja ist umgesetzt worden, vom Jason Reitman. Der Regisseur von den ersten beiden ist der Ivan Reitman gewesen. Und der Jason, der hat ja mehr so ein bisschen Independent-Filme gemacht, wie eben Thank You for Smoking, Juno, wo vielleicht viele kennen. Und eigentlich eben aus dieser Liebe, weil er ja als Kind am Set vom ersten Ghostbusters dabei war und eigentlich quasi vor allen anderen die Ghostbusters schon kennt hat und sogar schon gefanet hat für die Figur, obwohl sie überhaupt schon, oder bevor sie im Kino waren, hat jetzt das wie auf sich genommen, das Vermächtnis von dieser Familie irgendwie nochmal irgendwie würdig aufzurollen. Und das spürt man dem Film irgendwie an, denkt es mir. Es ist sehr viel Liebe in diesem Film.
Andererseits, ja, den Eindruck habe ich auch gehabt und ich habe das auch schon bei Filmkritiken schon gehört. Ich habe mir dann noch einen Film, nachdem ich geschaut habe, noch ein paar Filmkritiken reingezogen, wo das betont worden ist, eben der Familiengruf und der Sohn übernimmt vom Vater. Ja, stimmt. Andererseits, wir reden immer noch von Hollywood. Also, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine PR-Strategie, dass man das so jetzt mal, wenn man ganz zynisch wieder Peter Venkman da hingehen, könnte man sagen, ja, es ist auch ein bisschen so gemacht. Das ist ein bisschen so verkauft als Familienprojekt irgendwie. Und auch in jedem Interview, wo der Regisseur gibt, hockt der Vater nebendran und in jeder zweiten Szene, wo er durch Kameraobjektiv schaut der Vater über die Schulter. Ich habe es dann schon ein bisschen sehr betont gefunden in der Werbung für einen Film, dass das ein Familienprojekt ist. Aber, ja, man merkt einem Film an, dass der Macher vom Film den Film, also das Original, das Franchise, gern hat. Also es ist definitiv ein Fanfilm von einem Fan. Es klingt ein bisschen komisch, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Und vielleicht kommen wir später vielleicht auch noch zum Begriff Fanservice.
Ja, ja. Ja, man kann sich vielleicht vorher wegnehmen. Also, als ich aus dem Film rauskam, habe ich für mich so gesagt, ah, okay, das ist jetzt Fanservice, der Film. Also, es hat ein etwas. Und von dem erleben wir ja im Moment extrem viel. Also, aber bei dem hat es mich jetzt wie bis zu einem gewissen Grad weniger gestört. Also, gerade die erste Hälfte von mir aus gesehen, mit dünkt, ist so, dort auch das, was du gesagt hast, oder? Das muss man natürlich schon berücksichtigen, oder? Das ist alles ein bisschen PR und so. Aber ich muss sagen, bis in die Hälfte habe ich das in diesem Film wirklich abgekauft. Dass familiäre Leidenschaft irgendwie drin gesteckt ist. Und man packt zwar Sachen rein, die man schon kennt, aber gleich auf eine andere Art.
Was ich schön gefunden habe, ist, dass man sich ja, das dürfen wir, glaube ich, sagen, dass wir, glaube ich, auch im Inhaltsangebot bekommt man das schon mit, dass ja die Familie beleuchtet wird von einem von den originalen Geisterjäger. Und der Geisterjäger ist auch für mich in den Originalfilmen immer mein Liebling gewesen. Ich habe den irgendwie auf seine Art am coolsten gefunden, weil er eben neben dem lauten Peter Venkman ist auch so der ruhige, trockene gewesen, mit einem schönen, trockenen Humor. Auch ein bisschen der Nerds und das mit ihm seine Familie beleuchtet, habe ich schön gefunden. Das hat mir gefallen. Was ich hingegen gefunden habe, okay, das ist jetzt schon ein bisschen sehr, sehr mit dem Dampfhammer, dass es jeder Depp versteht, dass man die Schauspielerin, die 12-jährige Schauspielerin von seiner Enkeltochter,
McKenna Grace, glaube ich.
Also ich muss sagen, was ich muss positiv sagen, ist, die Kinder, die haben mich alle nicht genervt.
Mhm. Was ja extrem schon schwierig ist. Also, gerade wenn man als Erwachsene so etwas schaut, also dort bin ich sowieso. Also, ich bin huere schnell genervt abgeworfen. Von dem her, das ist eigentlich schon recht krass. Da geht es dir endlich in dem Fall.
Genau. Also, auch der Einzige, der mich so ein bisschen hart an der Grenze gekratzt ist, ist für mich da der Podcast gewesen.
Mhm.
Ich fand, okay, ist jetzt auch ein bisschen... Aber zum auf die Hauptdarstellerin, sie ist echt Hauptdarstellerin, oder zumindest ein weiter Teil vom Film, zum auf sie zurückzukommen, was mich einfach ein bisschen gestört hat, ist, dass man sie optisch so angestrahlt hat, dass sie genau so aussieht wie ihr Grossvater.
Ja.
Man hat gefunden, eben nicht die gleiche Brille und die gleiche Haarfarbe und auch da die Frisur. Ich habe gefunden, okay, ist jetzt
schon... Hey, aber sehr Kruseli.
Kruseli, ja genau. Ja,
das macht den Unterschied.
Also, ja, wenn ich mir jetzt denke, also, dass mein Enkelkind einmal mit der gleichen Frisur rumläuft wie ich, hoffentlich nicht.
Ja gut, du hast auch noch einen schönen Haarwuchs.
Ja,
im Gegensatz zu mir. Ich habe schon die Bill Murray Kameradsecke mittlerweile. Nein, aber ich weiss es, Mensch. Man hat es schon so ein bisschen mit der Faust aufs Auge, dass es wirklich von Anfang an klar ist, wer das ist. Also, genau, aus welcher Familie das sie kommen. Ja, aber wenn wir schon bei den Darstellern sind, es ist sympathische Riege, die da irgendwie unterwegs ist. Also inklusive Paul Rudd zum Beispiel, der ja der Lehrer spielt, den ich irgendwie auch noch lustig gefunden, obwohl ja, vielleicht muss man auch ein bisschen darüber reden, was für eine Art von Lehrer das da ist, wo die Kinder irgendwie einen Schuh vor, ich meine, ja, es ist irgendwie Sommerschuh und dann setzt der King einfach irgendwie von einem Horrorfilm. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich meine, durch das Band, wie du schon gesagt hast, eben King nerven nicht. Und das ist es eigentlich eine schauspielerische Reige, die den Film wirklich gut dreht und wo man über weite Strecken halt da einfach denen einfach zuschauen will, weil es eben interessiert, was jetzt da genau passiert.
Ja, auch die Mutter finde ich sehr gute Schauspielerin. Ich habe deren das abgekauft. Eben, man muss vielleicht, also wenn es jetzt keine Comedy wäre, wäre es für mich eine Tragödie, weil sie ist ja offensichtlich Alkoholikerin, schwer enttäuscht vom Leben, ist pleite und weiss nicht wohin und hat Glück, dass sie jetzt in das Haus kann gehen. Und er, der Paul Rudd, wo der Lehrer ist, ihm sind Kinder eigentlich scheissegal.
Mhm.
Also ja, da hockt er an, schaut den Film. Und dann kommt aber nicht wie ein Film für Kinder, sondern er spielt ihnen irgendwie Chucky die Mörderpuppe vor.
Ja, und Cucho.
Ja, das ist ein Film über einen Hund.
Ja, ja, mit einem schönen Bernardiner, der Leute zerfleischt. Hey, das hätte ich Kind gern.
Also, das ist schon der Moment, wo ich gut finde. Und ich schätze den Paul Rudd sehr. Auch die neue Apple TV Plus Serie mit ihm, wo er einen Psychiater spielt. Grossartig, aber ich frage mich dann halt schon, gibt es im Moment nur eine Schauspielerin in Hollywood, die irgendwie Comedies machen kann? Ist das, also gefühlt jeden zweiten Film gesehen in der Paul Rudd irgendwie.
Also ich bin froh, dass ich nicht den Adam Sandler genommen habe. Also.
Ja, gut, ja. Da hat man noch sehr...
Es hätte schlechtere Wahlen geben.
Das stimmt allerdings. Aber eben, wie du richtig sagst, also der Cast, alles sehr sympathische Menschen.
Mhm. Oder Podcast, den du schon angesprochen hast, ist ja ein Bub, der einen Podcast hat. Haha, das habe ich so ein bisschen, ja, okay. So ein bisschen gefunden, ja.
Ja, auch er, wie heisst der, der Lehrer? Er ist doch irgendwie Geolog und heisst irgendwie.
Gary Gravity, nein.
Ja, irgendwie so.
Der Name weiss ich jetzt auch nicht mehr präsent, aber ja, das sind halt so kleine Sachen, und ja, so finde ich, ja.
Entschuldigung, ich nur kurz. Was ich schön finde, was er gesagt hat, weißt du, sie schauen doch irgendein Tape an, einen YouTube-Clip von der Original Ghostbusters. Mm. Das heißt, ja, das sind drei Physiker, die New York
genau, ja. Ja, dort habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wenn so etwas Geschichtsträchtiges passiert, hättest du doch das auch mitbekommen, also als 12-jähriges Kind. Aber ja, das ist dann wieder so ein bisschen, so wieder Nitpicking. Aber,
Ja, das war für mich aber ein bisschen so ein kleines Plothole gewesen. Ja, also zuerst tut man so, als wüsste Kinder überhaupt nicht. Mhm. Also denke ich mir immer, hey, wenn ich vor 30 Jahren zweimal New York fast zerstört worden wäre von irgendwelchen Monstern, also, dann weiss man, das gäbe auch 30 Jahre später noch.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ja. Und, wenn dann, ich sehe, die halbe Stadt haben sie ja von
angerissen. Und dann plötzlich intuitiv weiss sie aber genau, was sie machen muss und wo sie welchen Knopf muss drücken. Und es passt dann für mich nicht ganz zusammen. Und plötzlich, hey, du hast mir nie gesagt, dass du mein Grossvater ist. Und dann weiss ich plötzlich, wer das ist und was es für eine Bedeutung hat. Und das ist dann schon, es passt für mich nicht ganz zusammen. Aber wie du sagst, das ist, was ist der schöne englische Begriff? Nitpicking.
Nitpicking, ja.
Sehr schön.
Nee, es kommt ja, ich meine, jeder Film hat ja so Plottlöcher, wo man, ich finde, wenn ein Film sympathisch ist, wie jetzt der hier, dann verzeiht man ihm so, man reitet nicht so drauf rum. Und ich finde, ja, man kann jetzt dort Sachen suchen, aber eben von mir aus gesehen, es tut jetzt der ganze Filmsichtung irgendwie, ist es nicht gross irgendwie Einbuss. Also, man schaut, also ich habe jetzt gerne darüber hinweg geschaut, auch wenn es mir aufgefallen ist, offensichtlich. Ja, kann man noch irgendetwas sagen, ohne dass wir zu fest spoilern?
Ich hab durchaus noch Kritik anzubringen, aber das müssen wir beim Spoiler-Bereich machen.
Ah, schon, also. Ja, dann könnte man vielleicht zuerst mal so ein kurzes Fazit ziehen allgemein. Also, du hast gesagt, du bist gehypt gewesen auf den Film, du hast dich darauf gefreut. Mit welchem Gefühl bist du jetzt aus dem Film rausgegangen? Also, hast du dann so für dich selber so für ein Fazit geschlossen? Jetzt auch mit dem Hintergrund, was für ein schweres Erbe jetzt die auf ihren Schultern müssen tragen?
Sagen wir so, mir ist der Film ein bisschen vorgekommen wie, hey Kinder, vor 30 Jahren hat es mal einen coolen Film gegeben und wir erklären euch jetzt, was das für ein Film war. Das ist für mich gefühlt so, 95% vom Film ist das genau das. Und ich frage mich einfach, was ist das Zielpublikum von diesem Film? Weil die Jungen verstehen die Millionen von Anspielungen nicht und die Alten, ein 40-Jähriger interessiert sich jetzt gerade nicht unbedingt für eine Coming-out-of-Life-Story von irgendwelchen Pre-Teenagers. Und es ist ja 95% einfach ein Familienfilm eigentlich, mit einer Familie, die Probleme hat und versucht, die Probleme zu bewältigen und zurechtzukommen. Und zwischen ihnen ist noch so eine, ab und zu noch ein paar Gimmicks gestreut von einem Franchise. mit uns haben wir, jetzt haben wir fast gedacht, Ghostbusters hat den Film eigentlich gestört, irgendwie. Mir hat viel mehr die Familiengeschichte interessiert am Anfang. Als, und dann immer so, stimmt, Scotty und Boss und Ghostbusters eigentlich, genau. Und das ist das, wo ich ein bisschen, ja, also es ist jetzt für mich nicht der dritte Teil von Ghostbusters. Es ist ein netter Film. So aus dem Ghostbusters-Universum. Aber es ist jetzt für mich nicht Teil 3 von der Ghostbusters-Saga, die Fortsetzung 30 Jahre danach. Das hat er zu wenig Ghostbusters Inhalt, aber zu dem kommen wir noch.
Ja, ich könnte das voll und ganz umschreiben, weil ich, wie gesagt, ich bin aus dem Film rausgekommen und habe wirklich nicht gewusst, wie das ich mich so fühlen soll, weil er hat schon einen völlig anderen Ton als der erste Film. Also er ist weder irgendwie gross zynisch noch so aus der Situation humoristisch raus irgendwie angehaucht. Er hat einfach, ist echt völlig, also er wirkt wie aus einem anderen Universum, obwohl er ja scheinbar im gleichen Universum spielt. Und das hat mich manchmal so ein bisschen irritiert, weil, ja, es ist so ein bisschen eine komische Hybrid-Variante, hat es mich gedacht. So ein bisschen, also ich finde es schön, hat man es wie probiert, aber ich muss jetzt sagen, wenn es jetzt der zweite Teil und der 2016 nicht gegeben hätte ich, glaube ich, ohne Afterlife gut können leben. Aber jetzt, wenn man so ein bisschen berücksichtigt, was mit dieser Ghostbusters-Sache noch alles passiert ist mit den Fortsetzungen und dem Reboot, wo wir ja lieber nicht drüber reden, muss ich sagen, hat es mich gerade wieder so ein bisschen versöhnlich gestimmt, weil man wenigstens so ein bisschen gespürt hat, ja, die Essenz ist auf eine Art und Weise, oder die Liebe zu diesen Figuren und so, die hat man immerhin noch mal ein bisschen eingefangen. Wenn vielleicht auch nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie jetzt eben der erste unterwegs war. Aber eben, ich meine, es sind fast 40 Jahre später, vielleicht ist das halt auch die Art und Weise, wie das man den Film heutzutage würdigt. Aber eben, Ich bin immer noch, jetzt haben wir schon eine Stunde drüber geredet, oder ja, sicher einmal 20 Minuten über diesen Film. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie das in den Fingern.
Vielleicht hilft die Beobachtung. Was mir bei diesem Film aufgefallen ist, ist, dass es ein familientauglicher Film ist.
Ja.
Und das ist Ghostbusters 1 definitiv nicht gesehen. Darum habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich als Kind oder als Jugendlicher wahrscheinlich nicht alle Gags verstanden hat, wo bei Ghostbusters ist ein zynischer Film gewesen, ein ironischer Film, ein subversiver Film, und das ist da, hat da komplett gefehlt. Also, das ist, also, es hat mich gewundert, wenn am Anfang das Disney-Logo gekommen wäre bei diesem Film.
Ja.
Es ist so, wenn man es jetzt ganz böse möchte sagen, es ist so weich gespielt, dass sich niemand dran stören irgendwie. Und weiß nicht, ob das im Spoiler-Bereich so sagen oder da, aber der Film heisst ja Ghostbusters. Und jetzt einmal so als Rechenaufgabe, wie viele Geister hast du gesehen in diesem Film?
Also so richtig zwei.
Eigentlich nur, oder?
Ja, ja.
Es hat, glaub's, noch, ja. Es hat noch so eine Anlehnung an irgendeinen Zombie-Film.
Ja, ja, stimmt, genau.
Das
ist
aber für mich nicht wirklich ein Geist gewesen, und es hat so zwei Geister gegeben. Ja, und hast du schon angefunden, dass man da keine mehr sieht oder dass man selber noch eine kreative Idee hatte für neue Geistwesen? Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Das hat mir eben, der zynische Humor hat mir komplett gefehlt. Plus, ich habe dort nicht Geister, ich habe nicht so viele Geister gesehen. Ah, na gut, es sind drei, wenn wir jetzt noch, Spoiler, noch etwas anderes.
Ja, dann klar. Dann sind es drei. Ja,
aber
ja, dann kommen wir dann noch dazu.
Ja.
Ja. Ich glaube, du hast es gerade richtig gesagt, oder? Was der erste so wie ein glücklicher Zufall war für einen Film, den, glaube ich, auch niemand, also außer der Bill Murray anscheinend, der von Anfang an gewusst hat, dass das ein Kassenschlager wird, ist das echt mal etwas gemacht, und es ist dann halt einfach der Dilly, weil man halt einfach das gemacht hat, was man hat wollen und gefunden hat, ja, friss es oder vergiss es, ist halt der jetzt halt schon recht kalkuliert. Und eben, gerade weil man nicht genau weiss, wen das man alles will abholen, eben Eltern, die auch den ersten Film feiern und Kindheitserinnerungen daran haben, wie wir zwei jetzt zum Beispiel ihre Kinder vielleicht mitnehmen ins Kino. Und so halt eben, ja, so, eine Lösung, die irgendwie alle, auch nicht gerade huren, begeistert sind, aber jeder auf eine Art irgendwie zufrieden kann sein. Also so, okay, ja, es ist okay, hat man jetzt den.
Kompromiss ja. Der Film, oder?
Genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir all die, die den Film noch nicht haben gesehen, wo wir jetzt vielleicht heiß gemacht auf den Film oder auch nicht. Und dann gibt es jetzt ein kleines Signet, das ich hier reinbaue, das soll zeigen, dass wir jetzt knallhart in den Spoiler-Bereich reingehen. So, Marc, jetzt können wir
jetzt.
Ohne Zurückhaltung reden.
Karten auf den Tisch.
Ja, voll.
Ja, gut. Fang du mal an.
Ja, also ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich gerne mit dir durchgehen, aber du kannst natürlich sehr gerne, wenn dir gerade etwas spontan in Sinn kommt, immer gerade reingrätschen. Also zuerst ist ja mir jetzt auch nie klar gesagt, um welchen Ghostbuster das es geht, wo jetzt die Familie das Haus reinzieht. Und jetzt kann man sagen, es ist der Egon Spengler, den man am Anfang vom Film ja noch sieht. Also vielleicht als kleine Hintergrundinformation, wo auch die den Film sehen, alle wissen, aber der Harold Ramis, der ist ja 2014 gestorben. Und darum hat man ihn ja nicht können zurückholen für diesen Film. Man sieht ihn aber ja in der Eröffnungssequenz ja gleich noch irgendwie. Also man sieht sein Gesicht zwar nicht, aber er stirbt eigentlich am Anfang. Und das ist ja auch der Grund, warum seine Familie nicht ins Haus zieht. Schon nur so ein bisschen die ganze, es ist ja eigentlich auch ein bisschen ein Film für ihn zu würdigen. Mhm. Also mehr der Egon Spengler als der Harold Ramis. Was ich mich gefragt habe, und ich weiss, es ist wieder ins hure Detail, auf einem Detail rumgeritten, aber theoretisch müsste ja der Egon schon im ersten Ghostbusters Teil eine Tochter gehabt haben, oder? So, wenn ich es ausrechne, weil die ist ja sicher, wie sie aussieht, ist die über 40.
Ja, also die ist etwa in meinem Alter.
Ja.
Dann müsste die im ersten Film, der ist von 84, müsste die Tochter schon mindestens 9 Jahre alt gewesen sein.
Ja.
Ja, eben, das, hast du recht.
Das ist jetzt so wieder so ein bisschen, ja, das ist jetzt Hure auf dem Detail rumgehackt, aber dort hat der für mich auch nicht so gewirkt, als ob er irgendwo eine versteckte Familie hat. Also, aber ja.
Du, vielleicht, stille Wasser sind tief, man weiss ja nicht. Vielleicht ist das.
Ja, gut,
das,
der Ruf hat er ja.
Vielleicht ist er der grösste Casanova von New York gewesen, man weiss es nicht. Und hat da am Wenkmann noch können beibringen, wie der Hasen läuft.
Ja, aber wie findest du jetzt so, weißt du, so für ihn ein Tribut zu zollen? Es wird ja sehr auf die emotionale Schiene gehen, dass seine Figur angeht, auch sehr pochend im ganzen Film. Findest du jetzt so, dass das wie gebraucht hat? Oder wie stehst du zu dieser ganzen Thematik?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber einen Film gehabt, der so ist wie die letzten 5 bis 10 Minuten vom Film. Ich hätte das Ganze, hätte das nicht gebraucht. Also jetzt aus Sicht von einem, wenn ich jetzt von einem Ghostbusters-Film rede, wenn ich von einer netten Familienkomödie rede, mit einer Familie, die Probleme hat und in ein einsames Haustier, lalala, kann man machen, aber das ist für mich kein Ghostbusters-Film. Dass es jetzt zufälligerweise die Tochter ist, wo ihren Vater hasst, weil sie das Gefühl hat, er hat sich nicht für sie interessiert und das Grosskind, wo entdeckt, wer eigentlich der Grossvater war, obwohl ich mir auch nicht ganz klar ist, also, sie hat ja gewusst, dass sie einen Grossvater hat. Hätten die Mutter der Tochter nie gesagt, wer das ist, oder hat irgendeinen falschen Namen angegeben? Also
sie hat ja auch seinen Nachnamen, wo man ja näher rausfindet, oder? Ich meine, wenn sie jetzt einen anderen Nachnamen hat, weil sie vielleicht eine außerehrliche Tochter weg war oder so, aber sie hat ja den Nachnamen Spengler. Das ist ja so, das geht für mich dann irgendwie
es
auch nicht
auf. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt in Amerika immer gerade 10 Millionen Spenglers rumlaufen, dass es irgendein so ein völliger, häufiger Nachnamen ist, wie bei uns Müller oder Meier.
Ja.
Dass man nicht auf die Idee kommen könnte, dass ich vielleicht vor 30 Jahren jetzt ein mega Ereignis gegeben, 3 Menschen haben die Welt gerettet, einer von Spengler geheissen. Ich heisse auch Spengler. Also, klar, das Kind ist irgendwie 11 oder 12 in diesem Film, aber da kann man sich ja trotzdem schon mal, vor allem ihr Bruder ist ja gerade älter, der ist, was ist der, 16 oder 17?
Nein, er geht da, er ist 17, aber er ist erst 15.
Okay.
Das ist ja auch noch so ein Gag, was sie noch immer einbauen, dass er ja eigentlich behauptet, er sei älter, würde ja einem Mädchen, der gefallen in dieser kleinen Stadt, die sie herzügeln, aber eben, ja, das ist jetzt so wieder so ein Detail, das man nicht gross sagen muss.
Was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, ist einfach, hey, am Anfang, also bis fast zum Schluss, wo wollen die mich anführen? Wo soll das anführen? Und am Anfang ist der Familienfilm, oder? Und immer so, wieso ist es jetzt wichtig, dass der Bub das Mädchen kennenlernt und die miteinander irgendwie, es hat für mich so viel Handlungsstränge gegeben, die ich nicht verstanden habe. Warum brauche ich das? Wieso zeigen die mir das? Und das hat am Schluss auch keinen Sinn. Du hast am Schluss ja nichts erfahren über das Mädchen und den Bub. Es ist einfach, wie ich gesagt habe, verklebt, der Film ist rum gewesen. Ende aus Mickey Mouse. Also, die Frau ist noch gleich arm wie vorher, ist noch gleich Alkoholikerin wie vorher. Also, es hat sich die Situation für sie keinen Millimeter bessert. Und dass sie die Welt gerettet haben, wird wahrscheinlich nie jemand erfahren. Wenn man das schon,
ja, aber ist ja, aber
schon vergisst, oder?
Ja.
In dieser Logik. Und ich hätte das alles nicht gebraucht. Also, der Film hat für mich dort angefangen, wo die echten Ghostbusters, die originalen Ghostbusters auftreten sind.
Ja, das sind die letzten 10 Minuten.
Ja, das war für mich Ghostbusters gewesen. Ja. Und dort hat für mich der Film auch von Spass machen. Und darum, war für mich der Film gestartet und hat dann quasi nach jeder Szene gelächzt, oder? Und vorher habe ich bei jeder Szene gefragt, wieso zeigen die mir das? Wieso ist jetzt das wichtig? Und was mich gestört hat, man hat ja offensichtlich einfach die Handlung vom ersten Teil nachgedreht.
Ja, nein, die zweite Hälfte vor allem, ja.
Ja, also der erste Teil ist ein Familienfilm und dann nachher ist einfach Ghostbusters 1, oder?
Und es gibt eine Szene, die wirklich sinnbildlich für das steht. Und zwar ist das dort, sie haben ja die Gove, der ältere Brütsch von ihr, tut ja den Karren. Also sie fingen ja da irgendwo so in einem Schuppen, tut mir wieder den Zweig machen. Und fahren sie ja mit dem durch die Stadt und jagen einen Geist. Über den müssen wir ja auch noch schnell reden. Aber dann kommen sie ja in den Knast, weil sie die halbe Stadt irgendwie kaputt machen, oder das halbe Städtchen. Und dann hat sie ja irgendwo, also das Mädchen, die Enkelin von Egon, hat ja die Nummer gefunden von der Ghostbusters, da in diesem YouTube-Video. Und dann fragt sie den Polizist, ja, kann ich einen Telefonanruf machen? Und dann fragt er sie ja so, ja, who you gonna call? Und das ist so von mir genau, an dieser Stelle ist es dann auf der Kippe, wo es dann wirklich nur noch darum ist gegangen, jetzt holen wir einfach den 84er Ghostbusters führen und jetten euch einfach ein Moment nach dem anderen ins Gesicht, also wirklich so richtig brutal ins Gesicht, wo mich daran erinnert, was der Film dann zumal irgendwie ausgemacht hat.
Ja, und von dort ist mir einfach langweilig geworden, weil ich genau gewusst habe, okay, du hast wirklich mit dem Klemmbrett können abhökeln. Okay, jetzt ist das, jetzt wird er verfolgt, dann wird er zum Schlüsselmeister, dann wird sie zu, was ist Schlüsselmeister und?
Torwächter.
Dann, Bumsi. Und dann sind sie da in dem Berg unten, oder? Zum Beispiel. Ja. Und dann sehen sie, dass dort irgendeiner im einem Sarg liegt, wo die Stadt gegründet hat und offenbar das Haus aus dem ersten Teil aus dem Stein von dem Berg gebaut hat und, es ist auch so, auch die Geschichte ist ja völlig so, das, was neu war, hat mich so handgelissen, mit dunkt und so verschlungen und so unlogisch, der ganze Plot, ich habe ihn ja gesagt, bis jetzt noch nicht ganz verstanden.
Nein, und ja, also es ist echt, das hat mich so schade gedacht. Eben, sie haben genau die gleichen Elemente aus dem ersten Film wieder ausgepackt. Eben, dass die zwei Höllenhunde, da die Sidekicks vom Gozer, vom Oberbösewicht, die dann irgendwie plötzlich wieder kommen. Und dann habe ich so gedacht, okay, oder die haben ja schon im ersten Film haben die ja Besitz ergriffen, eben vor Sigourney Weaver und Rick Moranis.
Genau.
Und anstatt, dass sie das jetzt vielleicht wenigstens ein bisschen spannender gemacht haben, also ich hätte es zum Beispiel sackstark gefunden, wenn jetzt plötzlich das kleine Mädchen wäre besessen worden oder so etwas. Mhm. Aber nein, sie nehmen echt die Figuren, die noch am ehesten an die zwei aus dem ersten Teil irgendwie herkommen, also der Paul Rudd und die Mutter von diesen beiden Gofen, dass die dann wieder, und dann ist es genau das gleiche Prinzip wie im ersten Film, weißt, dass man nicht mal dort ein bisschen etwas Neues reingebracht hat und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt wieder der Gozer oder die Gozer, je nachdem, wie man es sieht, wieder muss der obere Juhe sein von diesem Film.
Ja, es ist ja irgendwie, der Ding hat ja so eine Konstruktion gebaut, das Bang offenbar, wo das Höllenloch irgendwie zuhaltet, oder? Wenn die Monster, die Geister aus der Hölle rauskommen. Und dann ist irgendwie der Typ im Glassarg, genau bei dem Eingang, wo ich mich frage.
Ja, der Ivo Schandor.
Was macht er? Wieso ist er dort? Was macht er dort?
Das ist auch wieder nur so ein Fanservice. Das ist echt, über den ist ja im ersten Film nur geredet. Das ist ja irgendwie so ein Gozer-Anbeter gewesen. Und darum hat er ja das Gebäude jetzt in New York gebaut, das ja so komisch aussieht, damit der Gott oder die Gottheit irgendwie kann wiederbeleben. Und der ist jetzt einfach dort, ja, der liegt einfach dort in einem Glassarg. Plötzlich läuft er ja noch rum.
Genau. Der Buch sagt sogar
für schnell
noch,
zwei Minuten.
Der Podcast sagt noch, ich glaube, der lebt noch, aber keiner reagiert, es interessiert keinen Schwanz. Und der kommt da irgendwie, läuft um, aber der hat keine Rolle in dem Sinn. Der macht ja nichts. Der ist ja kein, und das ist eben etwas, was mir fehlt im Film, ist ein Bösewicht. Ein aktiver Bösewicht. Der einzige ist dort Gozer, was ist sie?
Gottheit. Wo einfach mal aufersteht und dann mal herhockt und nichts macht.
Ja, aber wirklich! Ja. Ich habe gedacht, läuft? Du willst die Welt zerstören? Ja. Und sie hockt dort, einfach da und wartet minutenlang und die anderen schwätzen miteinander. Was machen wir jetzt? Darum sage ich, dort ist der Film für mich, dort ist ein Ghostbusters geworden. Ich habe nicht gedacht, dass die alle drei auftauchen. Ich habe gedacht, mit dem Anruf, der auch sehr komisch war, beim Ray ist die Sache
essen. Ja, das ist ja, genau, dort hat man echt noch müssen einhängen. Ja, oder Who You Gonna Call, sie läutet nachher dem Ray an. Genau. Er ist immer noch da in seinem okkulten Lädeli, den er hat.
Ray's Occultic. Genau.
Und sie läutet ihm an. Er erzählt dir einfach schnell ich so die letzten 40 Jahre. Also einfach aus dem Nichts raus. Ich meine, das könnte ja irgendetwas sein. Zuerst sagt er ja noch, komm mir zu und so. Und er sagt sie, sie hat da das und das rausgefunden und so. Und dann erzählt er einfach irgendeiner wildfremde Person am Telefon, erzählt er die ganze Story. Wo ich mich auch gefragt habe, hä?
Ja, das macht keinen Sinn. Und sie sagt ja ganz am Anfang, oder sagt sie ihm überhaupt, dass sie ein Grosskind ist vom Egon?
Nein, sie sagt es ja erst schnell, nachdem das er schon sehr lange geredet hat. Also er hat eigentlich hätte sie das am Anfang müssen sagen, dass er denkt, okay, dir erzähle ich es jetzt. Aber er erzählt euch schon mal von sich aus recht viel Zeug, wo ich würde denken, okay, wenn du da irgendjemand am Telefon hast, erzählst du aber nicht einfach so Sachen aus dem Neinkästchen. Ja, also, ja.
Und warum die wirklich Streit gehabt haben, haben die einen Beef gehabt miteinander. Das verstand ich auch nicht.
Das hat für mich auch keinen Sinn gemacht. Wenn du den Ray anschaust, als Figur in den ersten zwei Ghostbusters-Filmen, er, der ja bei allem immer Feuer und Flamme war und alles immer so, wow, ja, bam, und so, soll plötzlich skeptisch sein, wenn der Egon ihm sagt, hey, im Fall, wir haben hier eine Bedrohung, die wir müssen bekämpfen, sagt er, nein, du spinnst und so. Das hat für mich auch keinen Sinn gemacht.
Ja. Und was ist denn eigentlich, eben, dann hat er mit dem telefoniert und dann ist das Gespräch unterbrochen worden.
Ja.
Wenn ich die Szene richtig in Erinnerung habe, hat er ein analoges Telefon, wo man mit ihr telefoniert.
Ja, genau.
Er sieht nicht Nummern, die angerufen
ja. hat.
Also, wenn man eben, das ist jetzt wieder wahrscheinlich wieder Nitpicking, aber
ja.
wie schafft er es, dass er am richtigen Ort ist zur richtigen Zeit und dann noch die anderen zwei dazu überredet bekommt, dass sie mitkommen? Mhm. Vor allem durch Wankman. Also, aufgrund von was? Es gibt gar keine Berichterstattung. Das ist irgendein Kuhdörfli. Und kein Mensch bekommt, und es hat ja auch keine Leute in diesem Dorf. Das Dorf ist immer menschenleer. Und niemand bekommt etwas mit. Niemand nimmt Notiz von diesen Geistern. Keiner fragt sich, was ist da los? Die Polizisten sagen, ja, die haben da irgendwie Kinder, haben da Seich gemacht. Aber die ganzen vielen Geister, die offenbar rum sind, eben, wir sehen irgendwie zwei von denen. Niemand bekommt etwas mit, dass dort offenbar die Welt untergeht. Das macht das für mich alle so keinen Sinn.
Ja, ja.
Das macht null Sinn. Und das tut einem so, es macht einem richtig weh im Herz, wenn man das sieht, wenn man denkt, das sollte eigentlich ein Ghostbusters-Film sein. Mhm. Aber weil vielleicht bin ich auch zu überkritisch. Vielleicht hat es im 1 und 2 auch die vielen Handlungslöcher und man sieht es einfach nicht, weil man halt ein bisschen verblendet ist von Liebe über den ersten Film.
Kann schon sein. Ja, aber es ist halt auch, weil sich der erste einfach halt auch nicht ernst genommen hat. Darum ist es dort, glaube ich, einfacher und der nimmt sich von mir aus gesehen ein Mühe zu ernst. Ein bisschen. Also klar, jetzt so humoristische Sachen drin, aber so im Endeffekt, wenn du so die Grundstory und so die Entwicklung anschaust, nimmt es sich schon sehr ernst.
Ich habe vor allem das Gefühl gehabt, ich bin bei Star Wars im Fall.
Ja.
Immer denkt, ich meine jetzt hier so eine Welt aufbauen, wie bei Star Wars und so. Das ist alles, und die Welt geht unter und es ist entscheidend und
aber das Gefühl habe ich auch nicht gehabt. Das habe ich beim ersten Ghostbusters, wo Gozer auftaucht, auf dem Hochhaus dort. Da hast du wirklich das Gefühl gehabt, oh shit, das ist eine Bedrohung in dieser Stadt innen. Und dann noch durch das eben, dass der Marshmallow Man kommt, da hast du wirklich so das Gefühl gehabt, shit, da passiert etwas. Aber was passiert in dem? Hure Gozer läuft echt durch ein hure irgendwie Maisfeld durch. Und ist irgendwie auch noch ein Kopf kleiner als wir zwei, weißt du, irgendwie so. Genau. Es hat so keine Bedrohung irgendwie.
Was noch Fanservice ist, was ich aber so schön gefunden habe, eben, wir kommen endlich die echten Ghostbusters.
Ja, echt so Deus Ex Machina-mässig plötzlich stehen sie auch dort auf dem Feld.
Ich jetzt natürlich geil gefunden, aber macht absolut null Sinn in dem Moment.
Man hat es vor allem, habe ich ab der Mitte vom Film gesehen, am Schluss werden die plötzlich, oder ich habe es wie vermutet, nein, aber macht es dann nicht, dass sie dann so wie quasi eben so aus dem Nichts raus plötzlich dann wieder den Tag retten, das wäre hure billig und dann, was machen sie genau das?
Ja, und dann kommt die schöne Szene. Ich meine, die kennen sich ja schon, offenbar, oder?
Ja.
Und sie fragt sie aber trotzdem, wie im ersten Film, seid ihr Götter?
Ja.
Und was ich dann aber schön finde, so, ja, klar, wir sind alle Götter. Ja, logisch. Ja. Und das war so ein netter Gruß gewesen an alle, die den ersten Teil kennen. Das ist schön gewesen. Und nachher hat natürlich, ist es rührselig geworden, wo dann der Geist von Migo und Spengler, den haben wir ja gar noch nie angesprochen.
Ja, stimmt, der kommt am Schluss, kommt er ja noch optisch gesehen. Genau. Und vorher war er ja der gewesen, der sein Enkeltöchterli so ein bisschen hat hergeführt, ja. Und dort hat man, also das habe ich auch schon von 10 Kilometern gesehen kommen. Ich schon das erste Mal, es hat ja wie Schachfiguren auf dem Nachttischli, die sich ja näher bewegen. Und schon dann habe ich gewusst, okay, das ist sicher der Egon, der da wie Einfluss nimmt in die ganze Geschichte. Und dann am Schluss ist es ja dann eher, oder hat man ihn noch gesehen. Mhm. Also als animierte Geisterfigur.
Und das hat mich so gestört. Das ist so so aufs Auge gedruckt gewesen. Hey, das ist im Fall ein Geist, das ist der Egon Spengler, das ist der Geist, der hilft ihr jetzt. Und als ein Geist, der noch die Lampe zurecht dreht und sie dort mit ihm ganz selbstverständlich kommunizieren, gleich brauche ich noch den Schraubenschlüssel, wo ist der? Die Lampe dreht sich nach rechts. Hey, sorry, da sind wir doch im Feld von einem Märchenfilm angekommen. Klar, kann man sagen,
gut, was ist denn Ghostbusters? Ja, Art, ja.
Aber es ist dann so, mit uns zusammen, der Film ist wirklich gemacht worden für den Dümmsten von den Dümmsten von den Dümmsten.
Ja, ja.
Dass jeder versteht, das ist ein Geist, der dreht jetzt die Lampe. Und dort frage ich mich auch, er kann zwar irgendein Werkzeug und Lampe bewegen, aber er kann das Hurenteil nicht selber reparieren als Geist. Das geht ja nicht.
Ja, ja, aber plötzlich kann er ja ihr dann am Schluss gleich helfen mit dem Protonenpack. Ja. Wie hat er ja sie noch und hilft genau. Er ja. Also, wenn er wendet physisch Kraft auf, was ja vorher nicht so gegangen sei, aber, ja.
Und hast du wieder gefunden, die Verkörperung? Ich finde das schön, und dem Moment können sich alle verabschieden, ja. Und er geht in den Himmel. Gut, haben wir auch schon Millionen Mal gesehen, in anderen Filmen. Aber hast du nicht auch gedacht, ich habe vielleicht nicht richtig auf die Leinwand geschaut, aber hast du nicht das Gefühl, dass die grafische Darstellung von dem Egon Spengler hat hure komisch ausgesehen.
Das ist mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen. Mir jetzt dünkt, also ich muss ehrlich sagen, ich bin sogar eher positiv überrascht gewesen, wie gut das es funktioniert hat. Also, dass sie ja ihn quasi als ältere Version von 80er-Figur gezeigt haben, weil er hat nicht so ausgesehen wie der Harold Ramis am Schluss. Der hat ja nicht mehr gut ausgesehen. Also er hat ja nicht so ausgesehen, wie er wirklich gealtert ist, sondern so, oder gealtert hat, sondern mehr so, wie dass seine Figur gealtert hat können.
Genau.
Und ja, das eigentlich, also das, von den Effekten her hat mich das nicht gestört. Also,
an mir das irgendwie mega cringe-dunkt.
Ja. Okay.
Aber ich habe es schön gefunden und ich muss ganz ehrlich sagen, weil halt eben der Spengler immer so meine Lieblingsfigur gesehen ist. Ja, ein kleines Tränchen habe ich schon verdrückt, was am Moment, am Schluss so rührselig geworden ist. Das möchte ich nicht abstreiten.
Ja.
Ist der Film irgendwie Häpfchenklepp fertig. Eben, ich sage ja, in den letzten 5 Minuten passiert echt der ganze Film, wo man vorher irgendwie 95 Minuten oder wie lange er immer war, aufgebaut hat. Und da das Tempo ein bisschen besser verteilen. Muss ja nicht jede Autofahrt von dem Bub mit seiner Freundin zeigen.
Ja.
Also das hat für mich so keinen Sinn gemacht. Und das Mädchen, was hat das für eine Rolle gespielt nachher im Plot? Gar keine.
Eben am Schluss, du hast echt quasi fast anderthalb Stunden Figuren aufgebaut und dann am Schluss müssen es gleich die Alten sein, die irgendwie den Tag retten.
Und dort hat für mich der Film eben angefangen, wo die Alten, klar, ein bisschen unmotiviert aus nichts gekommen sind, aber das ist für mich
der Grund. Ja, vor allem der Bill Murray, da bin ich einfach runter. Du hast echt gemerkt, er probiert seine Figur von dann nochmal, aber es hat von mir aus gesehen einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Weil gut, vielleicht ist es halt da, weil der Bill Murray halt in den letzten Jahren immer noch neue Filme mitverfolgt hat und ein bisschen weiss, wie er mittlerweile unterwegs ist. Vielleicht wäre es mir weniger aufgefallen, wenn ich jetzt nicht so viele Filme noch mit ihm gesehen hätte. Aber das hat mich wirklich gestört. Das hat jetzt kommen sie her und er probiert so ein paar coole Sprüche irgendwie herzukläpfen, wo du aber gemerkt hast, die ist einfach irgendwie im Drehbuch und er muss jetzt, hat sich dazu überschnurren. Es ist so, für mich hat es das nicht gebraucht. Aber eben, das ist jetzt lustig, weil du sagst, dann hat für dich eigentlich quasi der Film angefangen.
Ja,
aber hättest du
dann einen
Film gesehen, wo die drei alten Säcke 2 Stunden lang irgendwie mit ihrer Gehhilfe irgendwie durch New York gehen und Geister jagen, oder was?
Nein, aber die Idee, die ja bei den Post-Credit-Szenen aufgegriffen wird, dass quasi durch,
Winston,
dankeschön. Dass er quasi Multimillionär ist, wie auch immer er das geschafft hat, keine Ahnung.
Ja, eben, ja.
Und dann quasi, dass die Geisterjäger ins Leben ruft wieder. Vielleicht mit anderen, mit jungen Schauspielern. Das wäre für mich der Film gewesen. Dass die Alten vielleicht noch kurz auftauchen, Hallo sagen, mit unter anderem Egon Spengler huldigen, und dann quasi von dort aus einen neuen Film mit neuen Comedy-Schauspielern machen tun. Das wäre für mich Ghostbusters. Auch gerne ein gemischtes Team. Das ist auch ein Mädchen und 2 Buben sind ja gesehen, oder? Bei diesen Kindern. Dass man irgendwie ein Mann und 2 Frauen oder 2 Männer, 1 Frau oder 4 2-2-Gruppen, da hat man auch können so Dynamiken spielen lassen von irgendwelchen Beziehungen, oder? Hätte ich super gefunden. Und ich habe eigentlich die Post-Credit-Szene fast das Beste gefunden am ganzen Film.
Ah, schon. Die hat mich einfach wieder genervt, weil es geht wieder so in eine Richtung geht, was wieder eben auf das Franchising geht. Man lässt es offen. Ja, es könnte noch etwas passieren. Und dann sieht man ja, wie der Winston das alte Feuerwehrhaus wie zurückkauft, wo sie ja in den ersten beiden Filmen ihre Basis hatten. Und dann siehst du am Schluss so das letzte Bild, ist ja so die grosse Geister, das Geistergefängnis, wo sie eigentlich alle Geister eingesperrt haben, dass dort irgendetwas Danger aufleuchtet, also so, dass man davon ausgehen kann, da passiert noch etwas. Und das hat mich wiederum gestört.
Ja?
Weil das lässt wieder so offen, ja, wenn der Film jetzt erfolgreich ist, ja, dann melken wir die Kuh, bis sie nichts mehr gibt.
Ja, aber das machen sie ja sowieso.
Ja, gut, stimmt.
Also egal, wie der Schluss vom Film ist. Die melken die Kuh jetzt sowieso. Der Film wird erfolgreich sein. Weißt du, wie viele 40-jährige Nostalgiker gibt es wie mir, wo der Film auf 100 geht schauen? Ja. Wo dann vielleicht der nächste Film zwar nicht mehr schaut, aber sie hoffen sich, dass sie dann die neue Generation von Fans angezüchtet haben, von diesen vielen Jungen, die jetzt in den Film reinströmen. Mhm. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass das funktioniert, aber das ist ja offensichtlich ihre Absicht. Was soll ich noch sagen? Ich finde eben die eine Szene noch hübsch in der Post-Credit-Szene, wo der Spengler mit der Sigourney Weaver das Spiele macht.
Der Wankman, meinst
du? Der Wankman. Ne? Das Spiele macht mit diesen Karten, wo man muss verraten, ja, ja, welches Symbol dahinter ist. Das war schon so eine schöne Reminiszenz an die alten Filme.
Hätte
man aber auch können im DVD-Menü so als Spezial reintun, hat man jetzt auch nicht. Und ich finde sowieso, wieso, seit Marvel muss ja jeder Film noch irgendeine Post-Credit-Szene haben. Ich frage mich auch, kann man warum. Wenn noch irgendein Film fertig ist, ist er schon fertig, Ende, tschüss, danke, und da ist der Ausgang vom Kino, oder? Das ist etwas, was mich wenn ich eher ein bisschen kritisch anschaue. Auch das Film wird immer automatisch mit 2 Stunden lang sein, dass man nicht keine. Da hätte ich jetzt lieber, gerade bei dem knackigen 90 Minuten, hat mir jetzt besser gefallen. Mm. Gerade wenn es eine Comedy ist oder soll sein. Aber ja. Jetzt haben wir es recht zerflattert eigentlich.
Oh ja, ja. Weißt du was? Können wir ganz kurz, ich muss jetzt schnell huren dringend bisseln.
Ich auch.
Also, wenn wir schnell bisseln und dann noch das Schlussfazit ziehen.
Genau.
Also, machen wir das.
Bist du jetzt da Musik im Podcast? Oder?
Nein, das schneide ich, denke ich einfach. Oder ich tue so ein Bisu-Geräusch einbauen. Ja,
genau. Und eine WC-Spielung.
Ja, genau. Also. Ja, gut, dann bis gerade.
Bis gerade.
Shit, ey. Wir haben ja richtig ähnliche Pisskadenz.
Ich habe mich sowieso schon lange gefragt, wenn ich einmal Bier trinke, muss ich nach 5 Minuten schon seichen.
Hey, weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe ja nur ein Bier getrunken, aber vorher noch ein Kaffee und noch ein Mate. Das ist ja wirklich, das drückt alles auf Blasen.
Ja.
Aber ja.
Ja.
Aber ich habe gefunden, die Pause, wollen wir uns jetzt noch schnell gönnen, ja, dass wir das jetzt noch gebührend abschliessen können hier. Ja, jetzt haben wir einen Huren zerfledert, du hast es gesagt. Aber eben, schlussendlich, also von mir aus gesehen, es ist kein schlechter Film. Aber wie gesagt, er macht mich nicht hässig, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen so getönt hat. Aber eben, es ist so ein nice to have.
Ja, ich würde ihn einfach nicht wollen in eingliedern in eine Chronik von Ghostbusters-Filmen. Also offiziell, klar ist er ein offizieller Ghostbusters-Film. Ich muss, glaube ich, mein Headset richten, Moment. Mhm. Ich würde ihn einfach nicht einreihen in so eine Chronologie Ghostbusters 1, 2, 3. Es ist für mich etwas anderes. Es ist so wie ein Spin-off von Ghostbusters, wo noch einen Gastauftritt hat von dem Original am Schluss. Dann ist es für mich absolut okay. Und wenn man damit eine neue Generation von Ghostbusters-Fans holen will, ja, aber wenn sich jemand so für das interessiert, habe ich mal das Gefühl, dann kann er einfach Ghostbusters 1 schauen.
Ja.
Ist die gleiche Handlung einfach besser. Mhm. Also außer die ersten 40 Minuten, das ist eine neue Handlung, ja. Mhm.
Ja, es schließt sich ein bisschen das ein, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich, es ist ein Film, was wie nicht gebraucht hat, eigentlich. Also klar, es ist schön, durch das, dass man ja sieht, was sie haben gemacht jetzt mit dem 2016. Ich finde es schön, hat man jetzt wie noch mal ein bisschen eine Genugtuung bekommen, auf eine Art und Weise. Aber ja, eben, wie gesagt, eigentlich steht der erste für sich, der zweite kann man von mir aus, mit dem kann man machen, was man will, ob man ihn gut findet oder nicht. Ich bin jetzt dem nicht negativ eingestellt gegenüber. Aber ja, eben, von mir aus gesehen steht der erste echt für sich und das kann man eigentlich gut so lassen.
Was meinst du jetzt? Können wir jetzt noch weitere Fortsetzungen vom Film? Wird Hollywood, so gebaren, wie es sich normalerweise gebart, dass das Ausrollen der Teig, bis er durchsichtig ist?
Das hängt jetzt wirklich voll davon ab, was du vorhin gesagt hast, oder? Du hast ja gefunden, ja, ganz viele Nostalgiker werden den Film schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich das einspielt, was man sich erhofft. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht ein Minusgeschäft wird, aber es könnte auch so, vielleicht geht so knapp das wieder einspielen, was sie ausgeben. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es das diesen hohen Hype gibt, dass man dann denkt, oh shit, jetzt müssen wir noch eine Fortsetzung nach der anderen raus. Oh ja, das Gefühl, es könnte gut sein, dass es nach dem fertig ist. Für einen Moment. Wahrscheinlich packen sie es dann 10 Jahre sowieso wieder aus. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass der wirklich Uhren zieht. Eben, geht auch schon aus dem Grund, weil wir sind ja eigentlich die den Film ansprechen sollte. Und selbst mir so ein bisschen, ja, finden, ja, bö, wie ist es denn bei allen anderen? Also, und wir sind ja Nerds.
Absolut. Und ja, einfach die Vorschusslorbeeren, die er natürlich gehabt hat, für mich aufgrund der Erwartungshaltung, die sind nicht gerechtfertigt gewesen. Also, ich nicht gerade sagen, enttäuscht, aber ich habe mehr erhofft und mehr erwartet von dem Film. Was ich jetzt einfach ein bisschen Angst habe, wenn das jetzt einigermaßen erfolgreich wäre, die Variante von Ghostbusters, dass man das auf andere Franchises auswählen tut. Weil es ist, wenn wir ehrlich sind, ist es einfach gewesen, Ghostbusters Kids, oder? Dass man sagt, ist gut angekommen, jetzt machen wir Indiana Jones Kids. Gut, das hätte schon mal gerne als Fernsehserie, der junge Indiana Jones.
Ja.
Oder was man sagt, was ich ganz schrecklich fände, Zurück in die Zukunft Kids, dass der Sohn von Marty McFly irgendein Bild findet vom Doc mit Marty vor der grossen Uhr und dann findet man irgendwie der alte DeLorean. Und,
vor dem Zurück in die Zukunft, da habe ich auch ein bisschen Bauchweh. Bis jetzt haben sie es recht gut können verhindern. Ich glaube, da ist schon die Familie vom Regisseur recht dran, dass man das einfach lassen, die drei Teile, die es gegeben hat. Aber irgendwann kommt doch das einfach wieder. Also, ich weiß nicht, wie lange sie das verhindern können. Aber eben, es ist jetzt ein bisschen das, oder? Wenn jetzt das funktioniert, dann geht es mit allem anderen genauso weiter. Aber eben, wie gesagt, du hast es so schön gesagt, Marc, was ich eigentlich noch cool finde, oder? Ich meine, das macht uns ja zu Vergnügen an den alten Filmen nicht kaputt, oder? Überhaupt die können ja machen, was sie wollen. Und, wir können ja die alten Filme gleich geniessen und die neuen einfach ignorieren. So wie nichts zum Beispiel mit dem vierten Indiana Jones machen und mittlerweile auch mit den letzten zwei James Bond Filmen.
Ja, und Police Academy 8 ist, glaube ich, nicht so der beste Teil gewesen.
Nicht?
Also, welches ist das gewesen? Nein, nicht 8. Auf der letzte, den sie hatten. Mission New York. Nein, Mission Moskau.
Ja, aber schon sein, dass es 8 ist gewesen. Also, ja. Ja, ich meine, im Moment sind ja wieder so Bestrebungen, die alten Sachen wieder aufzuleben. Ich meine, Mel Gibson hat im Interview gesagt, dass er die Regie führt bei Lethal Weapon 5.
Oh Gott.
Der Eddie Murphy ist ja schon seit Jahren dran für einen Beverly Hills Cop 4.
Und das kommt. Ja, eben. Ich sag nur Prinzess Zamunda 2.
Ja, habe ich eben nicht gesehen.
Ich auch nicht, aber ich habe nur schlecht gelesen und gehört und gesehen von dem. Ja.
Ja. Es ist halt auch schwierig mittlerweile. Ich meine, es ist ein bisschen wie Musik. Ich meine, was willst du noch machen, was man wie nicht schon kennt? Also es hätte ja.
Ja, ich bin überzeugt, es gäbe einen Haufen junge, talentierte Drehbuchautoren, die junge, tolle Ideen hätten für neue Filme. Es muss nicht immer gerade Hollywood muss auch immer gerade ein Franchise. Es muss immer alles Franchise-tauglich sein. Wieso kann man nicht einfach mal einen Film machen mit einer guten, coolen Idee, die für sich allein steht? Früher noch, es kommt der alte Mann erzählt von früher noch, aber ich habe wirklich das Gefühl, vor ein paar Jahrzehnten hat man noch originäre Stoffe ins Kino gebracht. Heute sind es immer Buchadaptionen, es sind Comic-Verfilmungen, nichts zu sagen dagegen, ich bin grosser Fan von Marvel, oder es sind irgendwelche Neuauflagen. Aber irgendwie so wirklich, wenn du mal schaust, schon in den letzten 10 Jahren, wie viele wirklich Filme Kino gekommen sind, die originär sind, wer außer Quentin Tarantino macht noch irgendwie Film, wo er selber erfunden hat, irgendwie.
Ja, aber weißt du, auch dort merkst du ja das Schema, das immer bei jedem Film mitschwingt. Ich meine, ich bin auch den neuen Wes Anderson-Film schauen, oder? Von dem kann man ja halten, was man will. Aber eben auch der hat ja sein Schema, das er jeden Film irgendwie wiederholt und so. Also wirklich so originelle Stoffe. Ja, es wird schwierig.
Es gäbe es, aber man traut sich nicht. Hollywood traut sich nicht, weil sie gigantisch Angst haben vor gigantischen Flops. Ich bin überzeugt, es gäbe genug Ideen in Hollywood von auch Drehbuchautorinnen und Autoren, wo man könnte umsetzen könnte. Abseits von der Idee, jetzt machen wir alles nochmal neu mit Frauen oder machen das 15. Reboot von Mission Impossible oder von Indiana Jones oder von James Bond. Alles ein bisschen. Ich verstand noch immer durch, verstand ich sie, oder? Die Leute wollen ja auch immer das Gleiche, was sie schon kennen, nochmal gesehen, was sie lieben. Es bewährt sich ja und es spielt viel Geld in die Kassen, aber irgendwie, das kann ja nicht der einzige Anspruch sein von Kunst. Und das ist ja Kunst. Auch wenn es ein Popcorn-Film ist, noch immer durch. Das sind ja alles Kunstwerke. ja, ich weiss auch nicht, wie man rauskommt aus diesem Dilemma. Mehr Mut. Ja. Mehr Kreativität wagen.
Mhm. Da eben eher so ein bisschen das Gefühl, also das ist so ein bisschen das, wo ich mir erhoffe, wie auch bei der Musik, dass irgendwann ist halt die hure Platter auch mal wieder Platz, dass die Leute die Finger haben, jetzt gehen wir nicht mehr in den 27. Marvel-Film und lassen uns die gleiche Sauce noch mal auftischen, sondern dass wir irgendwann ist halt einfach sagen, nein, jetzt haben wir wieder mal etwas Originelles gesehen. Also es wäre zu hoffen, ja, ich weiß nicht, ob es stattfindet. Ich meine, die nächsten Filme, die ich nicht mehr drauf freue, sind ja wieder Sachen, die nicht originell sind, wenn wir noch schnell vorher schauen. Was ist so bei dir kinomässig oder filmmässig? Gibt es da noch etwas, wo du dir so in näherer Zukunft drauf freust?
Spontan, ehrlich gesagt, Kino ist für mich im Moment so kein Thema. Mhm. Aufgrund von der Situation und allem. Und ich habe das Gefühl, es kommt nichts wahnsinnig Spannendes und Kreatives im Kino. Filme sind ja die Überraschungshits, wo man nicht damit rechnet. Man hat ja am Anfang Jahr so die Liste von den Filmen kommen, denkt man, ja, das wird ein Erfolg. Gut, vielleicht ein neuer Jurassic Park Film, allenfalls, obwohl, bin ja sehr skeptisch nach dem letzten Film, aber ich werde ihn trotzdem schauen, weil ich einfach auch ein grosser Fan bin vom ersten Teil. Er gehört auch auf meine Liste von den Lieblingsfilmen. Das fällt mir jetzt so spontan ein, und du willst ja sicher noch ein paar nennen, wo ich auch mich freue, aber jetzt nicht drauf komme.
Also ja, jetzt noch ein einziger, aber da bin ich mir nicht sicher, ob dir das viel sagt. Also einfach der nächste Batman-Film nimmt mich recht Wunder.
Doch, absolut, ja.
Weil dort, klar, es ist schon wieder eine Figur, die man schon 100.000 Mal im Kino sieht, aber mir denkt jetzt so rein, was man bis jetzt mitbekommen hat, könnte der Ansatz wieder ein kleiner anderer oder ein bisschen neuer sein, aber ja.
Mit dem Robert Pattinson als genau, Batman. Ja.
Wo er auch schon Huren aufs Dach bekommen hat, obwohl man noch überhaupt nichts über ihn gesehen hat, aber ja, das ist ja bei... Ich glaube, bei diesen riesen Figuren, die grösser sind als Menschen selber, ist ja das immer so. Aber ja, auf den bin ich noch gespannt. Und sonst könnte ich dir im Moment nichts sagen.
Ja, also ich bin im Moment eher sowieso im Serienuniversum daheim. Aufgrund von einem anderen Podcast. Ah, darf ich dir übrigens noch Werbung machen?
Ja, sicher, ja. Die Gelegenheit habe ich dir natürlich noch gerne geben wollen. Aber wenn du sie schon selber ergreifst, umso besser.
Es gibt einen kleinen, netten Podcast, zusammen auch mit einem alten Radiokollegen von uns beiden, mit dem Simon Dick. Der Podcast heisst Watchmen, erscheint unregelmäßig, alle ein bis zwei Monate. Und da tun wir einfach Serien und Fernsehwelt und Trash-TV auseinandernehmen und kritisch, aber mit einem Liebhaberherz betrachten und besprechen.
Und wo kann man den hören, den Podcast?
Den Podcast, den kannst du hören bei Apple Podcasts und bei Soundcloud.
Super, ja, hört unbedingt mal rein. Wenn euch die Stimme gefallen hat, also ja, ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen.
Hallo, I am Batman.
I am Bachmann.
I am Bachmann.
Ja, super, Marc, merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen? Ist mir also eine grosse Ehre gewesen, weil ich ja gewusst, es gibt nur einen Mann, den ich mit über Ghostbusters so lange reden kann und so leidenschaftlich vor allem. Und ich hoffe, ich glaube, für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von dem Ganzen, ist der Podcast, glaube ich, nicht gemacht gewesen, aber soll ja auch für die sein, die Leidenschaft irgendwie teilen, die wir haben.
Absolut.
Und ja, ich weiss jetzt, wenn ich irgendwann mal irgendein 80er-Film-Special machen will, I know who I'm gonna call.
Ja, ich bedanke mich vielmals. Es war mir auf meiner Seite auch eine grosse Ehre gewesen. Liebe Grüße auch an die Compagnon, die normalerweise mit dir hier den Podcast macht. Und an die ganze Spätsünder-Community. Wie heissen die? Sündis? Oder wie heissen
wir sie? Eben, wir sind uns nicht ganz einig. Wir sagen aber Spätis und Sündis.
Spätis und Sündis.
Sehr kreativ.
Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja.